Einiges ist passiert an diesem 8. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer. Wir werden drüber sprechen, über alle Partien mit zwei Gästen. Nina Potzel vom Frauenfußball-Podcast ist hier und Patrick Röttele vom Sportcast Freiburg. Den solltet ihr natürlich auch kennen. Jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach, Christoph Daum. Er fehlt. Jedes Mal, wenn ich einen O-Ton von ihm einspiele, fällt mir das auf. Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer in allen sozialen Netzwerken, außer Instagram. Jemand hat mir neulich geschrieben, als ich das gesagt habe. Ja, da heiße ich Gedelling, aber ihr findet mich schon irgendwie. Und so wichtig ist das auch nicht. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass meine Gäste hier sind. Nina Potzel mal wieder als Gast. Wie schön, Nina, dass du da bist.
Ja, hi Max. Ich habe mich auch ganz gefreut über die Anfrage tatsächlich, mal wieder so als Gästin hier dabei zu sein. Ich habe tatsächlich gerade eben beim Intro zuerst statt was der Linienrichter veranstaltet hat, verstanden Marcelinho. Und so, hä?
Ja.
Was ist denn jetzt los?
Früher auch mal gepasst, aber ja. Das ist schon eine Weile her. Irgendwo in einer der Übertragungen, die ich gesehen habe, wurde auch das Spiel Hertha BSC gegen Barcelona angesprochen, genau als es so vernebelt war, bei Union, glaube ich. Und das ist ungefähr eine ähnliche Referenz aus dieser Zeit wie jetzt von dir. Also schön, dass du da bist und du musst natürlich unseren Hörerinnen und Hörern noch erklären, es gab ein Rebranding von deinem Podcast.
Ja, tatsächlich. Früher die 45, eine Halbzeitfußball der Frauen, jetzt Frauenfußball-Podcast. Inhaltlich hat sich wenig geändert, geht nach wie vor um die Bundesliga der Frauen, vor allen Dingen aber auch Nationalelf und manchmal auch so ein paar Blicke noch in die unteren Ligen. Und ich habe eine wunderbare Co-Hostin mit an der Seite, Miriam Sinnoh. Und das ist ganz, ganz wunderbar, dass sie da mit dabei ist. Ja, ist eine coole Sache. Ich bin ganz happy mit dem ganzen Audio-Design, also wie es klingt und wie es aussieht. So ist ganz, ganz teuer.
Und absolut empfehlenswert, aber das wissen hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer schon. Und nicht nur deshalb wirst du am Freitagabend wenigstens ein gutes Spiel gesehen haben und das hatte nicht mit der Bundesliga der Männer zu tun, würde ich einfach jetzt mal vermuten.
Ja, ich hab's halt, weil ich die natürlich den Rasenfunk sehr, sehr ernst nehme und da sehr viel Genaues sehen möchte, habe ich auf meinem Beamer groß an meine Wohnzimmerwand angebappt, tatsächlich Mainz gegen Gladbach und dann auf meinem Laptop klein neben meinen Notizen dieses absolute irre Spiel von den DFB-Frauen gegen England in Wembley, so nur so nebenbei und es hat schon ein bisschen geschmerzt, bin ich ehrlich.
Tja, was soll ich sagen? Also bei mir war das Frauenspiel das Größere, aber gut. Das
Prioritäten, sehr richtige Prioritäten.
Ja, die Hörerinnen und Hörer können ja gleich überprüfen, ob ich trotzdem noch genügend mitbekommen habe beim Mainz-Spiel. Aber schön, dass du hier bist und schön, dass Patrick Röttele hier ist und das, obwohl ich noch einige wenige SC-Fans so erzürnt habe in der letzten Ausgabe. Da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Patrick, schön, dass du trotzdem da bist.
Ich weiß gar nicht. Über was du redest, um ehrlich zu sein. Ich habe die letzte Folge gehört, aber ich habe nichts Erzürnenswertes gehört.
Ja, ich habe anscheinend, als ich über die Ansprüche des FC Augsburg gesprochen habe, da habe ich aus Sicht des FC Augsburg quasi gesprochen und habe gesagt, sie müssten sich eigentlich auf Augenhöhe mit Freiburg sehen oder sogar darüber, weil sie wollen ja ins internationale Geschäft. Und zwei Hörer, ich grüße euch an dieser Stelle, haben sich sehr ausführlich bei mir gemeldet und gesagt, es kann ja wohl nicht sein, dass du Augsburg besser findest als Freiburg. Weißt du, wie schlecht die spielen? Und ich habe zurückgeschrieben, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und da wurde sogar die Stelle rausgeklippt und so weiter. Es war missverständlich. Also ich habe es dann im Nachhinein, dachte ich mir, okay, man kann es. Also man kann es auch anders verstehen. Naja, auf jeden Fall schön, dass du hier bist.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, ich bin jetzt das zweite Mal da nach einer Niederlage gegen Leipzig. Von Freiburg, die tut nicht ganz so sehr wie die beim letzten Mal. Also
das letzte Mal
war ich im Royal nach dem Pokalfinale, das war ein bisschen schlimmer.
Yes, da haben wir uns ja vor dem Spiel noch gesehen. Das war allerdings eine ganz andere Nummer damals noch. Ja, schön, dass du hier bist und ich kann auch sagen, der SC, er wird nicht zu kurz kommen, natürlich sowieso, wenn wir dich hier zu Gast haben, aber auch, weil der SC Freiburg dieses Jahr unser Schwerpunkt, dieses Jahr, diese Woche unser Schwerpunktverein wird. Ich werde mit Carsten Schröter-Lorenz am Dienstagvormittag auch nochmal über den SC sprechen und dann arbeiten wir mal raus, was so neu da ist. Ich freue mich schon sehr über den Input von dir, den ich dann einfach direkt an ihn weiterreichen kann, dann kann ich glänzen, kann ich so tun, als ob das meine eigenen Gedanken gewesen wären. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir wollen blicken auf diesen Spieltag und nachdem wir am Sonntag spätabends aufnehmen, wollen wir auch mal mit einigen der Sonntagsspiele loslegen. Die sind noch frisch in unserem Hirn. Wir beginnen mit dem an der Alten Försterei. Da hat FC Union, der erste FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Der Spielfilm zu dieser Partie. Es gab einen Seitfallzieher von Theater, der ging noch drüber. Tom Rothe hatte mal wieder einige Chancen. Die erste spitzelt er neben das Tor. Und dann kommt die 14. Minute und das 1:0 fällt für Eintracht Frankfurt. Nach einer Ecke kommt Götze am zweiten Pfosten aus kürzester Distanz zum Schuss und den macht er auch rein. Vorher klären mehrere Unioner unsauber, unter anderem Diogo Leite. Theaters Schuss wird dann geblockt, Skiri schießt nochmal und abgefälscht landet der Ball bei Götze. Also es war ein bisschen ein Ping-Pong-Tor, aber vielleicht auch gar nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt der Partie. Danach übernimmt allerdings Union ganz schön das Ruder. Rothe schießt nach einem Pass von Vertessen über das Tor. Christensen muss verletzt runter. Kämmlein köpft über das Tor. In der zweiten Hälfte trifft Trimmel aus der Distanz nur den Pfosten. Trapp hat einen Schuss von Hollerbach nach Flanke. Duki sicher. Und in der 66. bzw. 68. Minute, denn das Ganze dauert ein bisschen, fällt dann der Ausgleich. Sko kann direkt nach seiner Einwechslung im Vollsprint auf Hollerbach passen. Der überlupft Trapp wunderbar unter Fesk zum 1:1. Das Tor zählt aber zunächst wegen Abseits nicht, nach einer Überprüfung allerdings, die so rund anderthalb Minuten dauert. Dann doch, also das 1:1 ist gefallen. Nur 9 Minuten später sieht Theat die zweite gelbe Karte. Das ist insofern ein bisschen unglücklich für ihn, weil er vorher von Skarke gefault wird, dann Schäfer zu spät erwischt, aber unter anderem wegen des Fouls von Skarke. Kann man sehr gut verstehen, wenn sich da Frankfurt-Fans drüber aufregen, aber wir wissen natürlich alle, gelbe Karten, auch solche, die zu einer gelb-roten Karte führen, sind nicht reviewable, also diese Entscheidung steht. Vielleicht wird es dann dadurch ausgeglichen, dass das 2:1 für Union, das in der 91. Minute fällt, dann nicht zählt. Etwas glücklich kam der Ball von Benisch zu Skarke, der aus der Drehung aus spitzem Winkel mit einem wuchtigen Schuss das 2:1 erzielt. Dabei geht so neben dem linken Bein von Trapp und dem Pfosten ins Tor. Aber auch dieser Treffer zählt nach einer längeren Überprüfung nicht, weil Kevin Vogt in der Entstehung beim Pass auf Trimmel stand eben Trimmel ganz knapp im Abseits und deswegen Nina endet dieses Spiel schiedlich friedlich mit 1:1, wie man so schön sagt. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
An sich vor allen Dingen jeweils in einer Halbzeit sehr gut, würde ich mal so sagen, weil Frankfurt wirklich eine gute erste Hälfte gemacht hat und Union dann aber in der zweiten Hälfte voll aufgedreht hat und da war wirklich dann bei Frankfurt so der Punkt, wo ich gedacht habe, was ist denn bei denen passiert in der Halbzeitpause, dass die wirklich auf einmal gefühlt gar nicht mehr da waren, total blass waren, keine Aktionen mehr nach vorne wirklich gezeigt haben. Das fand ich wirklich erschreckend teilweise. Aber so an sich fand ich, war es schon ein unterhaltsames Spiel. Na klar, auch getragen durch das Drama, sagen wir es mal so. Ja, aber ich habe mich natürlich gefreut dann auch für Götze in seinem 300. Spiel. Ist dann auch viel hoch und runter gelaufen, dass der da seinen Treffer gemacht hat. Insgesamt hat man ansonsten nicht so viel von ihm gesehen. Gerade in der zweiten Hälfte, wie gesagt, Frankfurt eh ganz weit weg vom Fenster. So viele Ballverluste. Das fand ich total irre. Das, hat dann genau Toppmöller auch gesagt, das 1:1 dämlich kassiert und die Bälle viel zu leicht verloren. Absolut, gehe ich voll mit. Union hat mir in der zweiten Hälfte dagegen wirklich sehr gut gefallen, wie die irgendwie das Spiel dann in die Hand genommen haben, Tempo gemacht haben. Rothe hast du ja schon erwähnt. Aber da dann eben auch bei denen in der Offensive viel zu viele Ungenauigkeiten. Also so viele Möglichkeiten, die der Rothe da gehabt hat.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum Frankfurt die Kontrolle über das Spiel so abgegeben hat. Also ich hatte das Gefühl, man ist mit einem super guten Plan ins Spiel reingegangen. Man hat Union eigentlich gar nicht in dieses Union-Spiel reinkommen lassen, sondern hat sehr ruhig aufgebaut, hat immer wieder geschafft, Skiri und Larsson im Zentrum anzuspielen, dann daraus oft auf den also Skiri auf Larsson oder Larsson auf Skiri gespielt und dann auf den Flügel gekommen. Wenn man das nicht geschafft hat, ist man sehr lange in der Viererkette geduldig geblieben. Und irgendwann hat man damit einfach aufgehört. Man hat super früh versucht, die Tiefe anzuspielen und dann sind immer wieder, weil man die Bälle nicht festmachen konnte, sind zweite Bälle im Mittelfeld entstanden. Und dann wurde das Spiel immer chaotischer. Und wenn wir eins wissen nach den letzten Jahren, dann, dass Bo Svensson-Teams Chaos mögen und dass Union Berlin Chaos mag und dass man das jetzt zusammengebracht hat. Naja, funktioniert, finde ich, ganz gut für Union dieses Jahr. Und ja, irgendwie hat es dann ab so ab der 30. Minute, würde ich sagen, ist Union immer besser reingekommen, weil Frankfurt ein bisschen die Geduld verloren hat.
Ja, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, irgendwie die 30. Minute eben. Und auch das Thema Union-Spiel eben noch in den ersten 30 Minuten, wie du auch gesagt hattest, ne, da fand ich, war auch die Defensive, die ja eigentlich auch recht stark ist bei Union und sehr ausmacht, fand ich echt ziemlich luftig und nicht so unglaublich konsequent, sagen wir es mal so.
Ja. Es gab einige unsaubere Klärungsaktionen, ist mir auch aufgefallen. Duki, der noch seinen Vertrag verlängert hat, hatte da 2-3. Kevin Vogt war eigentlich so noch der stabilste von beiden. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich es ganz genauso sehen würde wie ihr, dass Eintracht Frankfurt so die klare Kontrolle hatte. Ich fand, es war schon vorher ein Spiel, in dem es immer wieder Ballverluste und Umschaltsituationen gab, aber Union hat offensiv eigentlich keinen Schlüssel gefunden, außer irgendwie Tom Rothe, der diese eine Chance hatten. Und dann aber als Vertessen immer besser gegen Theat ins Spiel gekommen ist und der hatte richtig Probleme mit Vertessen, holt sich da auch seine erste gelbe Karte, nicht in einem direkten Duell, aber dann so eine Schubserei vor einer Ecke, die war auch, würde ich als unnötig verbuchen, vor allem, wenn wir dann wissen, dass er später noch eine zweite gelbe Karte sieht. Ja. Aber ich finde, das hat Union geholfen, dass sie eben dann mehr über den rechten Flügel auch gekommen sind. Und dann war halt Union unheimlich scharf und gut im Gegenpressing. Und Patrick, weil du gesagt hast, die Ruhe hat Frankfurt gefehlt in der zweiten Hälfte. Vielleicht auch deshalb, weil Union ihnen diese Ruhe nicht mehr gegeben hat. Meinem Eindruck nach war Union aggressiver im Rausschieben in der zweiten Hälfte, war viel näher dran, hatte weniger Respekt, glaube ich, auch vor dem Tempo von Marmoush und Ekitike. So wirkt es auf mich am Anfang, dass man einfach nicht wollte, dass sie hinter die Kette kommen mit Tempo. Und in der zweiten Hälfte war es ihnen relativ egal, weil sie einfach gesagt haben, okay, wir liegen 0-1 hinten, jetzt schieben wir drauf und wir verhindern quasi den langen Pass, indem wir einfach sehr, sehr gut und aggressiv im Pressing sind. Und das hat ja auch funktioniert. Also zweite Hälfte war schon deutlich besser von Union. Deswegen, vielleicht war es so ein Henne-Ei-Ding. Also hat jetzt Eintracht Frankfurt die Kontrolle abgegeben oder hat sie in Union entrissen?
Ich fand es dann auch ganz gut zu sehen, als Frankfurt mal in der zweiten Hälfte so ein bisschen die Kontrolle wieder zurückholen wollte und dann eben auch wieder ruhig gespielt hat, aber eben trotzdem nicht wirklich wieder nach vorne gezogen hat. Also das kommt halt auch noch mit dazu, dass wenn sie dann mal die Kontrolle hätten haben können und mehr ihr Spiel noch hätten durchziehen können, dann haben sie es nicht wirklich gemacht, fand ich. Sondern dann halt eher eine Ruhe ins Spiel bringen wollen, aber dann nicht weiter nach vorne gezogen.
Ich würde noch dazu sagen, dass die Christensen-Verletzung, glaube ich, Frankfurt sehr wehgetan hat, weil ich fand die erste Halbzeit fand ich sehr spannend, weil beide Teams den gleichen Flügel eigentlich offensiv fokussieren wollten am Anfang. Also Union wollte hinter Christensen kommen mit Rothe. Und Frankfurt wollte hinter Rothe kommen mit Christensen. Und ich würde sagen, Frankfurt hat es am Anfang ein bisschen besser gemacht. Und als Mbimbe dann reinkam, der hat das, glaube ich, das erste Mal diese Saison gespielt, als in dieser hybriden Viererkette dann den Rechtsverteidiger. Und ich hatte das Gefühl, er war sehr darauf fokussiert, das erstmal defensiv hinzubekommen. Und dann war dieses, Götze war ja sehr eingerückt mit Ballbesitz. Und dann war die rechte Seite so ein bisschen verwaist. Und dann hatte man nicht mehr die Option ins Zentrum zu spielen, um dann den rechten Flügel frei zu machen, sondern der war dann einfach frei von beiden Seiten.
Deswegen hatte Tuta ja auch so viele Aktionen, bei denen er dann rausrücken musste, helfen müsste und hat es eigentlich auch super gemacht. Ich fand, Tuta hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, aber hat dann eben doch nicht gereicht, sich irgendwie des Drucks so zu erwehren, der natürlich auch größer wurde in Unterzahl dann aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Muss man über diese gelb-rote Karte noch mehr Worte verlieren, als ich es im Spielfilm gemacht habe? Nina, ich habe gesehen, du hast so ein bisschen drauf reagiert, was ich gesagt habe.
Ach, ich weiß nicht unbedingt. Also klar, ich finde einfach diese ganze Geschichte mit, dass bei einer gelb-roten der VAR nicht eingreifen darf, finde ich ein bisschen albern, weil Platzverweis ist ein Platzverweis. Also ne, klar, gibt Abstufung auf jeden Fall. Aber das fände ich schon eigentlich ganz cool, wenn man das mal machen würde. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, keine Ahnung, wenn es nicht seine zweite gewesen wäre, dann hätte man im Zweifel beiden gelb gegeben und gut ist. So, und dann, ja, ist natürlich total bitter für die Frankfurt-Fans. Aber ich fand es insgesamt irgendwie, wir haben ja in der Gruppe kurz ein bisschen geschrieben, mich regt es dann immer so ein bisschen auf, die Fans, die dann halt immer so auf den Schiri kloppen. Ich kann es verstehen natürlich, dass das ja fürs eigene Spiel scheiße ist, aber wenn dann irgendwie Union-Fans später bei dem nicht gegebenen 2:1 nochmal anfangen, irgendwie Schieber zu rufen und irgendwie Mittelfinger zu zeigen und so weiter, und man sieht dann halt aber irgendwie so eine Situation, ja, denke ich mir ganz oft auch so, als ob man das irgendwie von den Rängen so genau sehen würde, als ob man das irgendwie durch die Fahnen oder durch die Schals oder durch das Bier sehen würde, was genau da passiert. Aber klar, ich kenne das natürlich auch, wenn ich selber an den Rängen stehe, dann bin ich wahrscheinlich genauso. Aber es ist, wenn man dann halt ja mit einer anderen Brille drauf guckt, das ist ein bisschen so, ja, okay. Hm. Ist jetzt so entschieden worden, lass mal weitermachen.
Ja, und die Frage muss man halt auch stellen, also zum einen finde ich, dass Eintracht Frankfurt schon vorher riesige Probleme hatte, ich wüsste jetzt nicht, was die Gleichzahl dann wirklich geändert hätte, und Theate wurde natürlich gefoult, bevor er reingeht, aber seine Aktion ist auch ein klares Foul, ja. Und da muss man eben die Frage stellen, ist es dann eben schlau, so hinzugehen, wenn man schon eine gelbe Karte gesehen hat, es passt zu seinem Spiel, das ist auch das, was ihn gut macht, dass er eben so aggressiv ist gegen den Ball, dass er eben sich auch nichts gefallen lässt, dass er es auch mit zwei Unionern aufnimmt, aber in dem Fall hat er sich, glaube ich, einfach verzockt. Er dachte, er kriegt den klaren Pfiff und hat deswegen Schäfer noch irgendwie an den Beinen zu Fall gebracht.
Ich bin mir auch ehrlich gesagt fast sicher, dass er ansonsten entweder ausgewechselt worden wäre oder direkt in der nächsten Aktion irgendwie auch nochmal eine zweite Gelbe bekommen hat. Wie gesagt, es passt dann halt auch zu seinem Spiel. Man hat, finde ich, das gesamte Spiel auch schon übergesehen, dass er dann nicht unbedingt frustriert geworden ist, aber ja, ein bisschen vielleicht schon.
Was ich interessant fand, war, bei Eintracht Frankfurt hatten wir ja bisher noch so die eine große Unbekannte, wie spielt Eintracht, wenn man mal den Ball haben muss und ein Gegner tief hinten drin steht. Und das hatte man ja eigentlich dann nach dem 0:1 gar nicht mehr. Und mein erster Gedanke war, na, das kommt jetzt der SGE sehr zu Pass, dass man eben hier mit 1:0 in Führung gegangen ist, gegen ein Team, wo bisher Tom Rothe der erfolgreichste Torschütze war, wo du eben gesehen hast, naja, also das ist eben manchmal ein Problem schon für Union gewesen. Aber in der Partie, finde ich, ist die Konterstärke von Eintracht Frankfurt gar nicht so wirklich dann zum Tragen gekommen. Und die zweite Hälfte wurden sie einfach weggedrückt. Mhm. Vielleicht war das auch was Physisches, vielleicht auch mental, aber hat nicht so ganz so zu den bisherigen Leistungen gepasst, fand ich.
Überhaupt nicht. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, irgendwie, wenn dann mal Kontersituationen da waren oder Möglichkeiten, vielleicht kam das auch dadurch, dass ich irgendwie schon das ganze Wochenende vorm Fernseher gesessen habe, aber es wirkte auf mich total langsam.
Ja, das stimmt.
Mhm. Also ich fand nicht, dass da irgendwie Ekitike oder Mamouche ihr Tempo ausspielen konnten oder auslaufen konnten, oder wie man das dann formulieren will. Das fand ich auch sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Habe ich mir auch anders vorgestellt, aber insgesamt finde ich, hat Union ja auch sowieso die beiden ganz gut rausgenommen. Aber was ich auch richtig, wo ich mal von euch das irgendwie aus eurer Sicht hören will, sind die Expected Goals zur Halbzeitpause, dass bei Union das nur 0,71 waren und bei Frankfurt 2,23.
Ehrlich?
Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, der da angezeigt worden ist.
The Analyst also hat sie bei nach dem Spiel 1,44 zu 1,81. Also
okay, dann wird es wohl ein Fehler gewesen sein, der da eingeblendet worden ist. Weil ich habe wirklich zwischendurch gedacht, hä?
Also ich würde halt sagen, Götze ist 1,0 wahrscheinlich. Also
possibly, ja.
Oder 0,99 oder so. Aber
wahrscheinlich relativ nah dran, ja. Aber Expected Goals, also gerade die von der DFL, sind einfach auch immer höher als bei allen anderen Anbietern. Da muss man immer ein bisschen Toleranz abziehen noch. Aber ich wollte noch eine Ergänzung machen oder eine Beobachtung zu dem, was du gesagt hast, dass eben Eintracht Frankfurt seine Geschwindigkeit nicht so wirklich ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, das lag auch daran, dass Kevin Vogt ein sehr gutes Spiel gemacht hat und Kevin Vogt vor allem seine Rolle so ein bisschen interpretiert hat wie ein Libero. Also natürlich stand er schon auf der Abseitslinie, aber wenn mal ein Ball hinter die Kette kam, konntest du eigentlich sicher sein, Kevin Vogt ist da und klärt das Ding jetzt für alle. Und ich glaube, auch deshalb hat es eben die SGE nicht geschafft, hinter die Kette wirklich in gefährlichen Ballbesitz zu kommen, weil Vogt war da und Vogt hat geklärt. Also der hat ein gutes Spiel gemacht.
Ich würde auch sagen, Union hat so ziemlich die perfekte Dreierkette, um diese Frankfurter Konter zu verteidigen. Du hast Leitch und Dökim, die ja ordentlich Tempo mitbringen, und Vogt, der sich deswegen dann auch so weit abfallen lassen kann, weil er weiß, er hat Halbverteidiger, die die Läufer aufnehmen können erstmal, und er kann im Zweifel aushelfen. Und dazu kam noch, ich glaube, es war eigentlich meistens Mamouche, der den Ball erstmal geführt hat. Also der war dann in der zweiten Halbzeit so weiträumig unterwegs, um überhaupt mal in den Ball zu kommen, dass er dann derjenige war, der den Übergang schaffen musste. Und dann war irgendwann Matanovic drauf für Ekitike. Dann war nicht mehr unbedingt jemand da, der die Tiefe hätte attackieren können.
Ja, guter Punkt, ja. Mhm. Also ich habe nochmal gerade nachgeguckt, die DFL-Zahlen sind tatsächlich 2,5 Expected Goals für Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, The Analyst, das basiert dann auf Opta, 1,81. So große Unterschiede können auch daher kommen, dass Opta ein Big Chances-Modell mit einrechnet, also dass Großchancen nochmal extra gewertet werden. Meines Wissens nach hatte zumindest letztes Jahr die DFL diesen Bewertungsmaßstab nicht mit drin, die gehen rein nach Position und so weiter. Naja. Es ist ja nur eine Statistik, am Ende zählt es, dass es ein 1:1 war, mit dem beide ja dann irgendwie dann doch auch leben können, vor allem aus der Art und Weise des Zustandekommens. Mhm. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Die Eintracht hat jetzt 14 Punkte und liegt auf Rang 6. Danach wird man zu Hause gegen Bochum spielen. Und für Union, die auf Rang 4 jetzt dann damit springen, sich am SC Freiburg vorbeischieben, weiter ein spektakuläres Torverhältnis haben von 9:5 Toren nach 8 Spielen. Für Union geht es jetzt dann zu Arminia Bielefeld und dann zum FC Bayern. Das sind die nächsten beiden Gegner für diese Teams. Und dann hatten wir noch ein weiteres Sonntagabendspiel, das ist das, dessen Eindrücke quasi am frischesten bei uns noch im Kopf sind. Und ich will mal so sagen, vielleicht ist es nicht so schlecht, dass Heidenheim gegen Hoffenheim das letzte Spiel war, das wir gesehen haben. Denn zumindest Tore gab es keine, an die man sich erinnern kann. Am Ende endet es 0:0. Es gab aber einige Chancen. Also Mainka schießt nach einer Kopfballablage, nach einem Freistoß knapp übers Tor. Kramaric grätscht ganz knapp an der scharfen Flanke von Losik vorbei. Grilic schießt knapp drüber. Sienza knapp am Tor vorbei mit seinem Signature-Move nach innen gezogen und vorbeigeschossen. Breunig hat die größte Chance vielleicht. Da pariert Oliver Baumann richtig klasse noch an die Latte. Wanner macht dann den Nachschuss nicht rein. Und in der 93. Minute kommt sogar Mergin Berisha noch zu einem Schuss, den er versucht, ins kurze Eck in den Winkel zu hauen. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, ein schwieriger Schuss, aber wenn du ihn schaffst, dann ist der drin, weil es ist kaum zu verteidigen, aber Kevin Müller kriegt noch die Schulter hoch und pariert und deswegen, Patrick, endet dieses Spiel dann eben mit 0:0. Und die Frage ist, was haben wir gelernt über diese beiden Teams, die ja unter der Woche auch im Einsatz waren? Stimmt, das habe ich bei Eintracht Frankfurt gar nicht dazu gesagt. Die haben 1:0 gewonnen in der Europa League. Hoffenheim 0:2 beim FC Porto verloren und Heidenheim sein Spiel auf Zypern gewonnen. Also was sind so die Erkenntnisse aus diesem 0:0?
Sagen wir so, hättest du mir vor dem Spiel gesagt, dass ich ein 0:0 zwischen Heidenheim und Hoffenheim sehen würde, hätte ich gedacht, das Spiel wäre deutlich schlimmer gewesen. Ich fand es von beiden Mannschaften einiges Positives und einiges Negatives, was man diese Saison schon gesehen hat. Heidenheim bisschen ungewöhnlich gestartet mit einem 4-3-3 mit allen drei großen Namen im Zentrum, mit Dorsch, Schöppner und Maloney, aber dann eigentlich relativ heidenheimig angefangen. Hohe Intensität gegen den Ball, Mannbezug, deswegen wahrscheinlich auch die drei Zentrumspieler gegen das Hoffenheimer 3-5-2. Gerade Maloney ist ja Kramaric überall hingefolgt, selbst wenn Kramaric sich in den Aufbau in die Innenverteidiger hat fallen lassen. Ein paar Standards am Anfang und dann ist, finde ich, die erste Halbzeit sehr abgeflacht. Das war gegen Ende eher mühsam. Ich fand dann aber, Hoffenheim hat ganz gute Lösungen gefunden. Also ich finde Hoffenheim deutlich spannender, seit man Bischoff und Kramaric auf dem Feld hat, weil man so ein bisschen, es gibt nicht so viele Mannschaften in der Bundesliga, die zwei Spieler haben, die den Mannbezug so voll aufbrechen können, weil sie so ungewöhnliche Räume besetzen und daraus auch dann auch Lösungen finden. Da ist dann aber, finde ich, gegen Ende des Spiels so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Also du hast die internationalen Spiele angesprochen. Heidenheim in der Conference League sehr stark durchgewechselt, mit 8 Wechseln im Vergleich zu heute. Hoffenheim fast gar nicht in Porto. Und am Ende war es schon so, dass eigentlich hatte ich ab der 60. Minute das Gefühl, der Lucky Punch fällt noch für Heidenheim.
So wirkt es. Aber man muss wirklich sagen, wir haben es letzte Woche schon betont, Tom Bischoff, passend zu seinem Namen, eine Offenbarung für Hoffenheim. Der hat einfach Pässe drin, die andere nicht sehen oder sich nicht trauen zu spielen. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht auch noch Unbekümmertheit ist. Und das ja gegen aber ja ein, du hast es ja wunderbar schon rausgearbeitet, sehr robustes Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, auf Heidenheimer Seite. Deswegen, also total interessantes Spiel, finde ich. Bei Hoffenheim immer wieder diese spielerischen Lichtblicke, Bischoff, Kramaric natürlich immer wieder. Grilic hatte auch so zwei Momente in dem Spiel, wo er so der gute Grilic war, den wir schon manchmal gesehen haben. Bülter sowieso, auch Losek hatte einzelne gute Momente. Hoffenheim aber auch wieder mit so vielen Dingen, die man, wenn man viele Hoffenheim-Spiele sieht, fast schon nicht mehr sehen kann. Also Gendré, guter Spieler, aber der nimmt sich immer sofort die Flanke, selbst wenn er noch in den Strafraum rein hätte dribbeln können. Das müssen sie ihm irgendwie noch ein bisschen beibringen. Prass will sehr viel Output wankeln, wankelmütig würde ich sagen, schwankend, ohne dass man jetzt sagen könnte, irgendwie, er würde arg viele Dinge schlecht machen, aber so ganz noch nicht in der Liga angekommen, wäre da so mein Zwischenfazit. Und die Defensive ist ja eigentlich ganz ähnlich. Also du kannst bei jedem dieser Spieler, also Akpoguma, Stach, Nsoki, kannst du einen groben Schnitzer in dem Spiel festmachen. Du kannst aber auch bei jedem mindestens eine richtig gute Defensivaktion festmachen. Und das alles macht es ja dann allein, wenn das allein schon die Sachen sind bei Hoffenheim und Baumann, natürlich hat Oliver Baumann Dinge gemacht, also sprich den Sieg, den Punkt festgehalten vor Hoffenheim. Wenn das bei einem 0:0 rausspringt, so viele Einzeldinge, die man sagen kann, dann sieht man ja schon, es muss einiges passiert sein auf diesem Feld. Das war interessant.
Es hat mich ein bisschen, du hast bei Gendré die Flanken angesprochen. Die Boxbesetzung bei Hoffenheim hat mich wahnsinnig gemacht. Da waren ja wirklich alle.
Welche drei Boxbesetzung?
Welche Boxbesetzung? Also Loschek, Kramaric, Bülter, auch Berisha später, immer wieder in diesem Raum vorm 16er.
Ja.
Und dann hatte man teilweise Kramaric mit super viel Raum und dann haben sich immer noch alle kurz angeboten, obwohl die Zentralmittelfeldspieler schon nachgeschoben sind und Prass dann meistens schon dabei war. Und man, dieser ganze Angriff bei Hoffenheim ist ja eigentlich immer auf eine Flanke ausgelegt und dann besetze ich die Box nicht. Und ich verstehe es ein bisschen, weil man auch keine Zentrumspieler auf dem Feld hat, die das so in ihren Gen drin haben. Also sowohl Grilic als auch Bischoff sind halt auch eher Leute, die einen Angriff einleiten und keine, die dann irgendwie nachstürmen und die Box besetzen. Aber es lässt das Ganze irgendwie so ein bisschen brotlos wirken. Vielleicht lässt es noch mal brotloser wirken, wenn das Spiel dann halt die ganze Zeit 0-0 steht. Aber es war, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, Hoffenheim hat gute Pläne darin, wie man ins letzte Drittel kommt, aber keine guten Pläne, wie man zum Abschluss kommt. Und das macht es ein bisschen frustrierend zum Schauen.
Oder vielleicht war der Plan tatsächlich, die hohen Zuspiele ins Zentrum zu vermeiden und eben den Rückraum zu attackieren. Weil, also gegen Gimba und Mainka eine Flanke reinzuschlagen und zu hoffen, dass du das Kopfballduell gewinnst, kannst du auch Lotto spielen mit ähnlichen Aussichten. Zumindest wenn sie so gut spielen wie an diesem Abend. Das war halt einfach wieder ganz solides, hohes Bundesliga-Niveau, finde ich. Das entspricht schon so dem 10. Tabellenplatz von Heidenheim. Also es gibt ein paar, gibt vielleicht noch so 9 Teams, die haben einen Stürmer vorne drin, der gewinnt dann hin und wieder da auch mal ein Kopfballduell. Aber alle, die dahinter stehen, schwierig, würde ich sagen. Einzige Ausnahme Gladbach, aber die stehen auch direkt hinter Heidenheim und da wissen wir ja warum. Das ist halt Tim Kleindienst, der gewinnt seine Kopfballduelle. Aber vielleicht war das eben der Hintergedanke, dass man das eben gar nicht wollte. Aber sicher kann man sich ehrlich gesagt bei der TSG nie sein, weil die eben auch, manchmal setzen sie, glaube ich, Anweisungen von Pellegrino Matarazzo sehr gut um und manchmal spielen sie aber auch so, dass er später auf der Pressekonferenz sitzt und sagt, weiß ich jetzt auch nicht, was da los war, muss ich unter der Woche nochmal klären mit meinem Team. Und wir haben jetzt logischerweise die Pressekonferenz noch nicht sehen können, denn die läuft jetzt gerade, wenn wir hier aufzeichnen. Ja, aber welche Laune glaubt ihr, wird Frank Schmidt denn haben auf dieser Pressekonferenz nach diesem 0:0?
Ich bin unsicher. Ich habe, das ist glaube ich das dritte Heidenheim-Spiel, was ich diese Saison über volle Länge gesehen habe. Ganz extrem war es im Spiel gegen Freiburg, was man in der Zeit direkt nach der Halbzeitpause voll verloren hat. Also da hatte man so einen Krafteinbruch auch. Und ich hatte auch heute das Gefühl, und auch beim, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte Spiel war, ist auch egal. Ich habe das Gefühl, man fängt so an wie das Heidenheim der Vorsaison. Man geht unglaublich hoch drauf und dann nimmt man sich so eine Pause von Minute 30 bis Minute 60 oder 70. Und das in jedem Spiel diese Saison, weil halt das komplett intensive Durchlaufen nicht möglich ist mit Dreifachbelastung, kann ich völlig verstehen. Aber ich finde halt, Heidenheim ist, wenn man nicht volle Intensität geht, dann merkt man einen Qualitätsunterschied einfach. Also ich glaube, diese Mannschaft braucht dieses volle Durchlaufen, dieses die ganze Zeit enger Mann sein, um in dieser Bundesliga halt zu bestehen. Und ich glaube, dass man schon häufiger dann Spiele auch sehen wird, wo sowas dann bestraft wird. Hoffenheim hat es jetzt heute nicht bestraft, die Passivphase. Aber ja, ist aber, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich für eine Mannschaft, die mit so einem Kader Dreifachbelastung steuern muss.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel von dem Spiel gesehen, weil ich mich in der Zeit um Energiezufuhr gekümmert habe. Aber ich habe aus dem Augenwinkel schon auch so ein paar Chancen gesehen, wo ich mich als Trainerin ziemlich aufregen würde, dass die nicht reingegangen sind. Wie wenn man sich dann auch gegenseitig noch im Weg steht und irgendwie selber irgendwie die Bälle abfälscht und so. Also von da kann ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen Knatsch ist.
Ja, also ich finde, das ist wirklich eine interessante Frage. Tendenziell würde ich sagen, Frank Schmidt ist immer jemand, der sich vor sein Team stellt, wenn er sieht, dass da Einsatz vorhanden ist. Und das hast du definitiv in diesem Spiel auch wieder gesehen. Aber die Beobachtung von Patrick ist natürlich richtig, dass diese durchgehende Intensität von Heidenheim, die sie eben mehrmals in Folge zu der laufstärksten und sprintintensivsten Mannschaft der ersten zwei deutschen Ligen gemacht hat, die ist eben in diesem Jahr nicht da. Also aktuell bei der Laufdistanz ist man auf Rang 7. Das ist schon deutlich schlechter als normalerweise. Und selbst wenn man sich nicht nur an der Zahl aufhängt, siehst du es eben auch in Spielen. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das bewerte, weil auf der einen Seite kann man es mit der Doppelbelastung erklären, vor allem weil da ja auch Reisestrapazen und so weiter mit drin hängen, das darf man nicht vergessen. Und vor allem spielst du jetzt ja auch nicht, also du logierst nicht in 5-Sterne-Hotels und spielst in Madrid und Barcelona, sondern du fliegst halt auf Zypern und spielst in einem Stadion, in dem mit den 200 mitgereisten Heidenheim-Fans schon große Proportion der Zuschauer du mitgebracht hast. Das sind, glaube ich, nochmal andere Strapazen. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, naja, wenn du in der Lage bist, 8-mal zu rotieren, 8 Wechsel in der Startelf, müsste man es vielleicht nicht so deutlich merken. Vielleicht ist es aber auch etwas gewesen, was in diesem Spiel nicht eingeplant war, sondern auch von Hoffenheim herkam. Also weil das hohe Pressing in der ersten Hälfte hat extrem gut funktioniert und hat auch dazu geführt, dass das Spielgeschehen sich vor allem in der Hoffenheimer Hälfte abgespielt hat und eben die TSG da gar nicht so wirklich rausgekommen ist. Und deswegen gab es immer so eine latente Gefahr, dass Heidenheim jetzt ein Tor schießt aus Sicht der TSG. Und in der zweiten Hälfte hat Hoffenheim es aber halt auch viel besser gemacht, sich daraus zu befreien, weil sie viel direkter gespielt haben und weil sie selber versucht haben zu stressen. Das haben sie nicht so gut hinbekommen in der ersten Hälfte. Man hat es aber auch kaum sehen können, weil eben Heidenheim selten tiefen Ballbesitz hatte. Und da hast du gesehen, da sind halt auch auf Heidenheimer Seite untypische Fehler passiert. Also Maloney verliert zentral den Ball, Föhrenbach hatte mal so einen Ballverlust, Niklas Dorsch auch. Also alles drei Spieler, die jetzt nicht direkt dafür bekannt sind. Alles drei hat zu Hoffenheimer Chancen geführt. Und auf der anderen Seite hat Hoffenheim aber genügend Fehler gemacht, dass Heidenheim dann auch Chancen hatte. Und dann ging es eben hin und her und hin und her. Und das war eigentlich für beide untypisch so ein bisschen. Also aber noch mehr für Heidenheim. Und dann hat es Heidenheim aber wieder beruhigt bekommen und hatte eigentlich bis auf die Chance von Berisha, kann ich mich jetzt in der Schlussphase eigentlich nur an Heidenheimer Chancen erinnern. Deswegen glaube ich, die Beobachtung ist richtig, wo es herkommt, wahrscheinlich vielleicht auch ein Mix an Gründen. Und trotzdem hat es Heidenheim geschafft, auf einem höheren Niveau sich einzupendeln als die TSG. Und das, finde ich, ist aus Heidenheimer Sicht erstmal eine gute Nachricht. Vor Hoffenheim aber durchaus eine schlechte, die zwar auch, kannst es zwar erklären mit Verletzungen und so weiter und so fort, und Hoffenheim Schwerpunkt ist ja noch nicht so lange her, aber dementsprechend hätte man das vielleicht sogar aus Heidenheimer Sicht gewinnen müssen, dieses Spiel.
Ja, ich fand es bei Hoffenheim am Ende ein bisschen erschreckend, wie platt man gewirkt hat. Also es in der 70. Minute spielt Prassen einen ganz, ganz schlimmen Fehlpass auf Kramaric und läuft dann einfach nicht zurück, wird von Matarazzo auch richtig angebrüllt und muss aber halt danach trotzdem durchspielen. Und man sieht ihm in jeder Nahaufnahme auf, dass er überhaupt nicht mehr kann. Ja. Da war es dann eben. Also ich weiß gar nicht, wie viel Heidenheimer Stärke es war, um dann nochmal ins Spiel zu kommen, oder ob es dann tatsächlich viel Hoffenheimer Schwäche war am Ende. Weil eigentlich, da würde ich Nina zustimmen, Chancen, dass Heidenheim das Spiel zumachen muss, gab es dann mehr als genug. Also die, bei allem Lob für Oliver Baumann, bei dem ich immer dabei bin, Maxi Bräunig muss den Ball halt ins Tor unterbringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Conte war nochmal ein Faktor dann am Ende, den Hoffenheim dann gar nicht mehr kontern konnte, mit dem Tempo immer wieder in die Tiefe. Eigentlich muss sich Heidenheim fast belohnen. Und dann wäre ja der Schritt auch aufgegangen, dass man viel rotiert hätte, um am Ende dann nochmal den Push zu haben.
Ja, das stimmt. Und bei Heidenheim ist da zusätzlich noch bemerkenswert, und das hast du in dem Spiel, finde ich, sehr deutlich gesehen, welchen Wandel dieses Team durchgemacht hat, spielerischer Art, obwohl die Grundkonstanten, nämlich viel laufen, kompakt stehen, den Gegner stressen, die sind alle gleich geblieben. Aber in der letzten Saison hattest du mit Dingschi, Beste und Kleindienst drei Spieler, die extrem gut darin waren, in Räume reinzulaufen, Räume zu öffnen. Und jetzt hast du mit Wanner und Cienza zwei absolute Baller im Team, die total Bock haben, in ein Geschloss, in eine Telefonzelle reinzulaufen und sich dabei rauszudribbeln. Und die das auch können. Und beides funktioniert in diesem Gesamtsystem, das sich aber nicht verändert hat. Das finde ich total interessant. Das ist auch was, was man, glaube ich, bei anderen Teams und anderen Trainern viel deutlicher merken würde, dass sich der Spielstil so deutlich verändert hat. Und deswegen macht es aber auch Spaß, Heidenheim-Spiele zu sehen, weil du eben diese Zocker auf dem Platz hast und dann auf einmal auch andere entdecken, dass sie auch ein bisschen zocken können. Und gab es schon wirklich einige schöne Aktionen, die man sich auch wirklich gut angucken konnte. Also die Dribblings, der hatte da eins in der ersten Hälfte, das war absurd. Er läuft in drei Mann rein und eigentlich sagst du, was sollte das denn jetzt? Und dann kommt er aber am Ende fast zum Abschluss. Man denkt sich so, ach so, das sollte das. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Mach das weiter so.
Ich bin in der ersten Halbzeit ein bisschen ins Träumen gekommen über eine deutsche Nationalmannschaft mit Wanner, Wirtz und Musiala in der offensiven Dreierreihe.
Oha.
Ja. Schauen wir mal, ob das nicht ein bisschen hochgegriffen ist. Aber es könnte, also es ist zumindest interessant, weil diese, es gibt keine Straßenfußballer-Debatte. Die hatten wir relativ oft und vielleicht
fahrt
gibt's
mal
da
nach
doch
Heidenheim.
Fahrt mal nach Heidenheim. Also,
ist auch sonst schön dort, kann man empfehlen.
Also ein sehr interessantes Spiel und am Ende eben ein Punkt für beide Teams. Heidenheim wird damit insofern besser leben können, dass man insgesamt schon 10 Punkte gesammelt hat und auch auf dem 10. Tabellenplatz steht. Für Heidenheim geht es jetzt dann nach Berlin zur Hertha im DFB-Pokal, bevor man dann in Kiel antreten wird. Die TSG aus Hoffenheim wiederum, die steht auf Rang 15, hat nur 8 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf St. Pauli noch dahinter. Und Hoffenheim wird jetzt dann als nächstes im DFB-Pokal zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg spielen und dann zu Hause gegen den FC St. Pauli. Und damit kommen wir zu einem Spiel, bei dem eins der Teams, das ich gerade genannt habe, schon beteiligt war, nämlich Holstein Kiel, durfte oder musste antreten beim VfB Stuttgart. Vielleicht eher musste antreten, so wie Marcel Rapp nach diesem Spiel über die Partie gesprochen hat. Er hat unter anderem sinngemäß gesagt, naja, also Stuttgart jetzt hoch zu pressen und anzulaufen, das ergibt nicht so viel Sinn. Deswegen haben wir das nicht gemacht und deswegen war es vielleicht auch für die Zuschauer nicht immer so spannend zum Zuschauen in der ersten Hälfte, hat er sehr, sehr offen gesagt. Und was soll man da dann noch ergänzen, wenn das schon einer der beteiligten Trainer sagt? Ein bisschen so war es schon. Es gab einige wenige Chancen, die hatte aber vor allem der VfB in der Anfangsphase. Also Rieder scheitert mit einem Fernschuss knapp an Weiner. In der 19. Minute wiederum gibt es ein sehr, sehr schönes Tor, das allerdings auch aus einer Umschaltsituation heraus entsteht. Und das ist vielleicht ein bisschen typisch für diese erste Hälfte. Ein Einwurf von Kiel führt zu einem Konter. Chase klärt den Ball per Kopf auf Touré, der ein langes Dribbling anzieht und dann wunderbar auf Undav steckt. Und der überlupft Weiner noch wunderbarer zum 1-0. Richtig schöner Treffer in der 19. Minute. Dann haben Rieder, Pichler und Stiller noch Chancen. Aber erst in der zweiten Hälfte wird es dann mehr ein Hin und Her, auch wenn es diese Pichler-Chance schon in der ersten Hälfte gab. In der 66. Minute regt sich Jabot über Skripski auf, der im Duell mit Mittelstädt fällt. Er läuft hin und macht ihn gießenreich an und sieht dafür die zweite gelbe Karte. Das war eine Aktion, wo Sebastian Hoeneß danach gesagt hat, na, das wird hoffentlich nicht wieder passieren. Die erste gelbe Karte hatte er nur 3 Minuten davor bekommen. Also jetzt spielt der VfB in Unterzahl. Das allerdings hindert ihn nicht daran, ich habe ein Tor übergangen, man hat vorher noch das 2-0 erzielt, entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Touré hatte nämlich eine 61. Minute, so ist die Chronologie richtig.
Es war eine wilde Halbzeit, ist okay.
Ja, ich habe einfach nur hier meine Notizen nicht im Griff, nehme ich nicht in Schutz, Nina. Also, 61. Minute, Touré bekommt zentral einen Pass, kann aufdrehen, da ist Kiel überhaupt nicht gut im Zentrum gestaffelt. Er zieht dann aus 20 Metern ab, schießt auch ein wunderschönes Tor, reiht sich natürlich ein in eine super Woche für ihn, gegen Juve schon in der Nachspielzeit das 1-0 in der Champions League erzielt. Also dann führte eben der VfB 2-0, aber dann kommt die gelb-rote Karte und jetzt ist Kiel mehr im Spiel. Kiel hat kleinere Chancen und nachdem Harris nach einer Beckerflanke wuchtig an die Latte köpft, donnert Gigovic den Abpraller eiskalt flach in die Maschen und auf einmal wird es hier nochmal eng. Führig trifft dann zwar noch einmal den Pfosten, aber ansonsten hat eigentlich Kiel den Ballbesitz. Man spielt ja auch in Überzahl bis zur 88. Minute. Dann trifft Arp Wagnermann in den Hacken und sieht dafür die zweite gelbe Karte. 7 Minuten nach seiner ersten ist auch eine klare Entscheidung. Das beruhigt das Ganze so ein bisschen. Aber Nina, wir hatten eben ganz schön viel hin und her. Und man hat auch von beiden Teams gesehen, warum es eigentlich Spaß macht, Spiele dieser Teams in dieser Saison zu sehen. Wie haben sie denn dir gefallen?
Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ganz gut, sagen wir es so. Weil wirklich die erste Hälfte war so ein bisschen, ja. Wobei, da haben sie es, finde ich, auch ganz gut gemacht, alle beide. Also Stuttgart natürlich das Spiel gemacht, super variabel, vor allen Dingen im Aufbau. Nur irgendwie manchmal mit 2, mal mit 3, dann mal mit 4 Leuten das Spiel aufgebaut. Chabot dann natürlich mega wichtig. Der fehlt dann jetzt gegen Leverkusen, ne, im nächsten Spiel. Das wird ziemlich bitter werden. Mhm. Mir hat aber auch Chase richtig gut gefallen, bin ich ehrlich. Da auf links manchmal auch linken Innenverteidiger so gemacht. Aber auf der anderen Seite fand ich, hat Kiel auch das eine Zeit lang richtig, richtig gut gemacht und super die Räume eng gehalten, dass da kaum ein Durchkommen war für Stuttgart. Das 1-0 dann eben durch eine Umschaltsituation. Aber ja, in der zweiten Hälfte ist es dann richtig losgegangen. Ich fand, dass bei Kiel vor allen Dingen ja super viele individuelle Fehler auch mit dabei waren und die sich dann gefühlt ein bisschen nach dem Schicksal erstmal hingegeben haben, bis eben zu dem Platzverweis von Chabot. Und danach waren sie aber wie so ein bisschen wie so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so aufgeregte Hunde, die sich irgendwie gerade kennenlernen oder was. Und dann war das so ein, okay, wir sind jetzt einer mehr, wir müssen jetzt irgendwie das hier machen. Und das hat dann alles super hektisch gewirkt, eine kurze Zeit. Und echt nicht richtig gut funktioniert. Dann haben sie sich hingekriegt, einbekommen, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren sollte jetzt. Und vor allen Dingen eben, du hast es gesagt, Hades, den hast du schon erwähnt mit dem Kopfballtreffer da. Ich fand, der hat richtig Schwung reingebracht, nochmal bei Kiel. Und gerade offensiv nochmal so ein paar Unsauberkeiten rausgenommen, die mir bei Kiel vorher eben mich so ein bisschen genervt haben fast auch. Weil ich fand schon, die hätten sich schon mal belohnen können mit dem Wirbel, den sie da veranstaltet haben. Aber haben sich teilweise im Weg gestanden wie nix. Und da hat Hades, fand ich, vorne so ein bisschen mehr Struktur mit reingebracht und ein bisschen mehr Klarheit auch einfach. Aber an sich fand ich, war es soweit ganz gut. Bei Kiel, wie gesagt, irgendwie, ja, super schade. Mir fehlt da auch so bei einzelnen Spielern einfach so eine gewisse Übersicht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass da aber halt auch der VfB ziemlich gnadenlos ist, weil der VfB gut im Gegenpressing ist in der Regel. Und du hast auch gemerkt, also beide hatten guten Plan A. Der von Kiel hat aber besser funktioniert, weil es vielleicht auch einfacher ist, erstmal den Plan gegen den Ball zu haben, als den Plan mit Ball. Und als es dann aber darum ging, dass sich dann durch Tore, durch Einwechslung, durch Überzahl, Unterzahl, Gleichzahl das Spiel verändert hat, dann war halt Stuttgart besser darin, mit diesem Umstand umzugehen und konnte eben auch in Unterzahl, gab es Phasen, in denen Stuttgart lange den Ball hatte und sie gar nicht mehr so wirklich krass nach vorne gespielt haben, weil es erstmal darum ging, mit der Uhr zu spielen, das Spiel zu beruhigen und so weiter und so fort. Aber den Plan A von Kiel, den fand ich sehr interessant und ich bin gespannt, ob das vielleicht was werden wird, was kommende Gegner vom VfB Stuttgart adaptieren werden. Also Holstein Kiel hat nicht hoch gepresst, Holstein Kiel stand in so einem 5-3-2 und die äußeren Sechser, also es waren ja 3 Sechser, die sind immer den äußeren Innenverteidiger von Stuttgart angelaufen, wenn die eben im Dreieraufbau waren, du hast es ja gesagt, dass sie da variabel waren, oder sie haben die Achter aufgenommen oder Sechser, die zu Achter wurden. Also sprich, sie sind einfach in den jeweiligen Halbraum sind sie auf den Spieler gegangen, der da gekommen ist. Und da sind sie auch manchmal mutig rausgerückt in der eigenen Hälfte, dass da die Spieler gar kein Tempo aufnehmen können, dass sie nicht aufdrehen können und so weiter und so fort. Und ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Und das hat vor allem auch ein Problem gelöst, was andere Gegner mit dem VfB immer wieder haben. Nämlich, was machst du zum Beispiel mit Mittelstädt, der ja gerne mal einrückt, wenn man im gegnerischen Offensivdrittel ist? Und die Antwort von Holstein Kiel war, ja, ist kein Problem, weil seitdem der eingerückt ist, seitdem der quasi über die Mittellinie gekommen ist, hatte der schon seinen Gegenspieler und übrigens Leveling auch, weil der hat eben den Außenverteidiger auf die Füße gestellt bekommen. Und das, finde ich, hat gut funktioniert. War jetzt auch irgendwie keine taktische Magie, aber war einfach sehr, sehr gut ausgeführt. Und deswegen habe ich das so betont. Der VfB hatte natürlich einen Chancenplus auch schon in der ersten Hälfte und hat nicht schlecht gespielt, aber es war jetzt nicht ein Reigen an Torchancen und das 1:0 fällt eben in so einer Umschaltsituation. Ich glaube, das lag eben daran, dass es defensiv Kiel wirklich gut gemacht hat. Ja. Halt mit einer ein bisschen schlechteren Qualität als Stuttgart. Deswegen hatte Stuttgart trotzdem seine Torchancen, hat, würde ich auch sagen, verdient gewonnen. Aber mal wieder ein Spiel von Kiel, wo man sagen muss, eigentlich auf Augenhöhe sehr lange mitgehalten, hat mal wieder keine Punkte. Ist irgendwie die Platte, die keiner mehr hören will da.
Ich finde tatsächlich auch, dass sie sich wirklich einen Punkt verdient gehabt hätten. Also weil sie gerade am Ende dann auch nochmal zu Chancen gekommen sind. Ich finde, das zieht sich so auch so ein bisschen durch den Spieltag, dass so in den letzten 5 bis 10 Minuten nochmal ziemlich wild wird und einige Chancen noch dabei sind. Von daher hätte ich denen schon auch einen Punkt gegönnt, sage ich mal so. Gerade eben auch, weil sie es in der ersten Halbzeit so gut gemacht haben. Und Stuttgart eben, das hatte ich mir fast wortwörtlich auch so aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast, Max, dass da eben gar nicht so viele Torchancen bei rumgekommen sind bei Stuttgart. Also ja.
Ja, und auf der anderen Seite finde ich aber, also wir beide haben Kiel, glaube ich, jetzt genug gelobt. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber genau das gleiche Lob eigentlich auch an den VfB dann weitergeben. Also Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, für mich war das das wichtigste Spiel bis hierhin. Und ich konnte das exakt verstehen, was er meint, gerade auch, weil dieses Spiel bei Juve so war, wie es war, eben mit Millot verschießt noch einen Strafstoß in der 88. Minute und dann macht aber Touré noch mit dieser geilen Ballmitnahme dieses 1:0 und es war eben einfach von der Größe und von der Emotion und einfach so, wie du dir das wünschst, wenn du in der Champions League spielst. Und dann danach zu Hause gegen Kiel, gegen einen Gegner, der, wie ich es ja versucht habe rauszuarbeiten, wirklich einen guten Plan gegen den Ball hatte und beim Verteidigen, dann musst du dieses Spiel erstmal ziehen und dann musst du auch nach dem 1:0 noch dranbleiben und du musst dieses Spiel durchziehen. Also dem VfB wurde dieser Sieg bei weitem nicht geschenkt und ich finde, das hat der VfB auch sehr gut gemacht und das, obwohl Chapeau eben diese, ich würde doch sagen, Dummheit begangen hat und das, obwohl ein Leveling nicht die besten Aktionen hatte, auch Chase immer mal wieder, also hat jetzt keine großen Fehler gemacht, aber es gab immer wieder so Ansatzpunkte, wo du dachtest, auch die Chance von Pichler zum Beispiel, hat man das auch gesehen, das war relativ einfach, wie Kiel da durchgekommen ist. Und da muss man auch sagen, genau das wären so Spiele gewesen, wo man hätte erwarten können, vielleicht stolpert da der VfB in dieser Saison ein ums andere Mal. Kann ja auch noch kommen, aber in diesem Spiel, finde ich, haben sie es sehr gut gemacht und deswegen würde ich wie so ein Grundschullehrer rausgehen und beide loben, würde sagen, das habt ihr beide toll gemacht. Schade, dass es für einen von euch keine Punkte gibt.
Ja, würde ich mitgehen und genau deswegen finde ich nämlich auch, dass es ein Unentschieden auch wert gewesen wäre, aber es stimmt natürlich auch, gerade nach so einer Woche Stuttgart muss man das dann auch erstmal hinkriegen, wieder ins Daily Business sozusagen zu gehen, dann gegen einen Gegner, der sich so gut einstellt und dann eben auch so variabel zu sein und eben auch aktiv zu bleiben trotzdem, da gab es noch ein paar andere Spiele, wo super schnell irgendwie die Kreativität gefehlt hat in der Offensive. Und das fand ich bei Stuttgart jetzt nicht unbedingt so zu sehen. Die haben es halt trotzdem versucht und dann eben das 1:0 durch eine Umschaltsituation gelöst. Und auch, ich glaube, ich hatte hier noch kurz vor der Halbzeitpause genau, Stiller, der irgendwie ganz haarscharf nur das 2:0 verpasst, bevor es dann halt später gefallen ist. Dann mal mit dem Distanzschuss das probieren, Al-Bilal Touré dann eben mit dem 2:0. Also ja, bin ich mit bei dir. War eine gute Sache.
War eine gute Sache und war ein Sieg für den VfB, der damit 12 Punkte hat, den Anschluss nach oben noch behalten hat. So hat es auch Sebastian Hoeneß in der Pressekonferenz formuliert. Das fand ich ganz interessant. Der VfB hat jetzt ein interessantes weiteres Programm. Lautern, Leverkusen, Atalanta, Frankfurt, Bochum. 5 Spiele, 4 krasse Fanszenen. Lasst es kurz sacken, aber auf jeden Fall ein interessantes weiteres Programm für den VfB, aktuell Tabellenachter. Und für Holstein Kiel sieht die Situation in der Tabelle naturgemäß anders aus, immer noch kein Sieg. 23 Gegentore sind natürlich auch schon recht viel, aber wir haben ja auch schon mal rausgearbeitet bei Kiel, da kamen allein 10 eben aus den Spielen gegen Bayern und gegen Eintracht Frankfurt. Für Kiel geht es jetzt dann weiter beim ersten FC Köln im DFB-Pokal. Jeder, der so ein bisschen die zweite Bundesliga der Männer mitverfolgt, weiß, der FC hat gerade auch seine eigenen Themen. Das heißt, vielleicht könnte da was gehen. Und dann spielt man zu Hause gegen Heidenheim und das wird natürlich auch eine wichtige Partie für Kiel. 3 Punkte Rückstand hat man aktuell auf den FC St. Pauli, der auf Rang 16 liegt. Und dann wollen wir über den VfL Bochum sprechen. Der hat sich von seinem Trainer und von seinem Sportdirektor getrennt. Erstmal ging es mit einem Interimstrainer, nämlich mit Markus Feldhoff, weiter. Wer Nachfolger wird von Peter Zeidler, das wissen wir noch nicht. Und da könnt ihr, glaube ich, auch nochmal in den Schwerpunkt zum VfL Bochum reinhören. Den haben wir vor der Länderspielpause der Männer aufgezeichnet. Da ist eigentlich alles noch aktuell, auch wenn der Trainer damals noch Peter Zeidler war. Jetzt ging es dann am Sonntagnachmittag ins Heimspiel gegen den FC Bayern. Da gibt es ja nicht nur schlechte Erinnerungen für den VfL Bochum. Und ganz am Anfang des Spiels hatte man auch kurze Flashbacks und dachte sich, passiert es schon wieder? Passiert es schon wieder? Broschinski ist nach einem tiefen Pass durch. Er geht an Manuel Neuer vorbei. Nur noch Kim kann ihn ablaufen. Und grätscht tatsächlich seinen Ball vor der Linie noch weg. Und man dachte sich, oh, jetzt geht's für die Bayern weiter. Unter der Woche 1:4 gegen Barca verloren, gegen Hansi Flicks Übergalaktischen, die ja auch im Klassiko Real Madrid mit 4:0 weggefiedelt haben. Unglaublich, aber dazu hört die Liga Tour Europa, da haben wir schon ein bisschen über Hansi Flicks Barca gesprochen. Wird so weitergehen für den FC Bayern? Nein, wird es nicht. Das war dann relativ schnell klar. 16. Minute, nach einem Foul an Kane schießt Leimer, aber Drewes pariert. Exner gibt aber, obwohl es noch zu diesem Schuss kam, den Freistoß. Wäre eine Sache, über die man sich, glaube ich, danach ein bisschen geärgert hätte, wenn es nicht so deutlich geworden wäre. Olise tritt an und chippt den Ball über die Latte aus 17 Metern zum 1:0. Dann schießt Broschinski knapp neben das Tor. Masovic köpft nach Ecke knapp drüber. Und in der 26. Minute allerdings überrumpelt Joshua Kimmich so ein bisschen den VfL Bochum. Er chippt nämlich einen Freistoß von der rechten Seite auf Jamal Musiala. Und der verlängert mit dem Kopf freistehend vor Drewes ins Tor zum 2:0. Die meisten hatten wohl mit einem Schuss von Olise gerechnet. Zumindest würde ich mir so das Abwehrverhalten vom VfL in dieser Szene erklären. Dann zieht Wittig in der zweiten Hälfte einen Freistoß aufs Tor, aber Neuer pariert und leitet dann direkt das 3:1 von Coman ein, das allerdings nicht zählt, weil er im Abseits stand. Wenig später fällt es dann aber doch. In der 57. Minute kann Musiala im Zehnerraum andribbeln. Das ist nie gut. Wenn sich dann noch Harry Kane so absetzt wie in dieser Szene, ist das auch gar nicht gut. Und dann passt Musiala auf Kane und der macht dann auch das 3:0. 65. Minute, Sané spielt, der wurde eingewechselt, spielt erst einen Fehlpass, fängt dann aber direkt danach den Pass von Medic ab, zieht nach innen und trifft mit einem Traumtor in den linken Winkel zum 4:0. Und in der 71. Minute bekommt Kingsley Coman am linken Strafraumeck ein Duell mit dem eingewechselten Christian Gamboa und er tut das, was er in solchen Situationen oft tut, er zieht nach innen und schießt den Ball ins Tor und dann steht es 5:0 und man muss Patrick dann aus Bochumer Sicht fast dankbar sein, dass die Bayern die weiteren Chancen, gerade Leon Goretzka hatte noch zwei, nicht reingemacht haben, so wurde es nicht noch deutlicher. Was ist mit so einem Spiel anzufangen? Vielleicht wenn wir mal versuchen mit der Bochumer Sicht auf diese Partie.
Ich würde sagen, Bochum hatte einen ganz guten Plan A, aber dann relativ schnell keinen Plan B mehr. Man ist super intensiv, hat man angefangen. Man hat einen 5-3-2 gespielt mit, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich erstmal ein bisschen gefragt, wie man das anordnet, weil 4 gelernte Innenverteidiger, 2 gelernte Sechser, dann 2 Außenverteidiger und
den Witt und nur die Abwehr. Das war ein bisschen wie beim Football, wenn die Defense auf dem Feld steht, fand ich.
Ja, genau. Masovic war dann der Sechser und Lozier und Sissoko die beiden Achter, so gegen den Ball. Und gerade Sissoko fand ich am Anfang sehr präsent in der Arbeit gegen den Ball. Immer wieder für Überzahl gesorgt, aber eigentlich grundsätzlich Mannbezug, aber halt dann probiert zuzugreifen, wenn Bayern irgendwie die Chance dazu gelassen hat. Und wenn man dann den Ball hatte, sehr früh tief gespielt, um hinter Kim und Upamecano zu kommen. Erstmal grundsätzlich kein dummer Plan. Aber Bayern hat dann irgendwann reagiert, indem man auf dieses sehr hohe Pressing, hat man die erste Pressinglinie so leicht überchippt und ist in diesen Raum gekommen zwischen den Sechsern und der Dreierkette. Und es ist jetzt eigentlich kein Geheimnis, dass Kane sich da gerne hinfallen lässt und dass Musiala da überall unterwegs ist. Und ich hatte das Gefühl, Bochum hatte keine Idee, wie man diese Rückfallbewegung eigentlich aufnehmen möchte. Deswegen, ich würde sagen, unbefriedigend dann trotzdem für Bochum, weil ich dachte, dass nicht nur der Plan mit dem hohen Pressing funktioniert, sondern dass man so ein paar Ideen hat, wie man mit einem tiefen Block dann die Bayern verteidigen möchte. Und da, finde ich, hatte man keine gute Ordnung. Gleichzeitig ist es bis zum 5:0 auch kein 5:0-Spiel. Also ich glaube, als Coman trifft, hat Bayern irgendwie 1,2 XG. Ich weiß, Bayern überperformt die immer, aber es war schon noch mal mehr. Also es war ein wunderschöner Freistoß von Odyssee. das 4-0 von Sané, den trifft er häufig, aber halt auch nicht immer. Und das Coman-Tor ist absurd aus dem Winkel. Das ist einfach pure Weltklasse. Deswegen, ich würde sagen, es ist jetzt nicht komplett dramatisch und kein Weltuntergang, aber es war jetzt auch nicht toll von Bochum.
Ja, ich glaube, ich würde da noch den Gedanken ergänzen, dass man an so einem Spiel dann ablesen kann, warum es sehr viele Gründe für die Entlassung von Peter Zeitler gibt. Denn der VfL hat ganz offensichtlich nichts, auf das er zurückfallen kann in einem solchen Spiel. Also ich habe euch gerade in unserem Chat die Passmap von Bochum geschickt, die sieht aus wie ein Sternzeichen. Sieht aus wie der mittelgroße Wagen. Und ein bisschen Cassiopeia kann man da vielleicht auch noch erkennen, wenn man möchte. Also sprich, es gab keine Passstrukturen und es gab eine gute Herangehensweise mit dem Plan A, das hast du ja wirklich sehr schön beschrieben, und das hohe Pressing hat ja auch Bayern gestresst in der Anfangsphase, aber das ist in sich zusammengefallen, spätestens ab dem 0-2. Da gab es eine Szene, in der Sissoko den Ball gewinnt, 20 Meter vom eigenen Tor, und er prügelt ihn einfach nach vorne. Dabei steht da vorne gar keiner, einfach nur, weil er will, dass man mal kurz durchschnaufen kann und kurz vielleicht ein bisschen rausrücken kann, was sie dann aber gar nicht gemacht haben, weil sie sich das nicht mehr getraut haben, weil eben im Verbund dann sehr wenig funktioniert hat beim VfL. Und das ist schon, also taktisch gesehen, ist da einfach viel zu wenig vorhanden in diesem Team. Nicht, weil die Spieler das nicht könnten, sondern weil sie offenbar nichts einstudiert haben, was auf so einen Fall anwendbar wäre. So schwer es natürlich auch ist gegen den FC Bayern, aber sie wurden einfach hergespielt, auch taktisch. Genauso wie du es nämlich sagst, die Bayern haben sich das angeguckt und die Bayern kommen ja wirklich gerade aus keiner Phase der Stärke heraus. Das muss man ja nach diesem Barcelona-Spiel, kann man das wirklich eindeutig so sagen. Und das hast du, finde ich, auch nach dieser Bruschinski-Chance gemerkt. Und wie gesagt, Bochum hatte ja dann nochmal die Chance aufs 1-1. Dann, also zwei Chancen waren es eigentlich. Aber dann hat sich das Bayern angeguckt, Neuer hat dann wieder angefangen, diesen Chipball mit links über den von rechts anlaufenden Stürmer zu spielen, den er gegen Arsenal damals vom 1-0, glaube ich, gespielt hat. Das war schon so eine Sache, mit der De Witt war, dass der angelaufen ist. Der hat damit gar nicht gerechnet, dass der quasi über, der dachte, er macht halt diesen, er läuft jetzt an und dann spielt halt Neuer nach links raus, weil deswegen läuft er an. Auf einmal war der Ball über ihm hinweg und der hat gefühlt eine halbe Minute gebraucht, um sich überhaupt umzudrehen. Und dann waren die Bayern aber schon fast im gegnerischen Angriffsdrittel oder im Bochumer Verteidigungsdrittel. Also das, bei Bochum ist zu wenig vorhanden und dann ist Bayern ein Team, das das aufdeckt, und eigentlich hat Drewes noch einen höheren Rückstand verhindert oder ein höheres Ergebnis eigentlich verhindert gegen Ende raus. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man das alles mit einberechnet, dann kann man zwar sagen, Bayern hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, Bayern hat sich von diesem Barca-Schock erholt, aber so richtig viele Antworten auf viele Bayern-Fragen hat man ja doch irgendwie auch nicht bekommen. Oder wie würdest du jetzt das Spiel der Münchner bewerten?
Ich würde es nochmal aus Bochumer Seite kurz beantworten, weil ich noch ganz kurz über Moritz Bruschinski sprechen wollte, weil man damit auch die Kim Upamecano-Frage beantworten kann, so ein bisschen bei Bayern-Problemen. Weil ich finde, Bruschinski hat individuell ein echt gutes Spiel gemacht. Der war mit seiner Physis ein Thema und gleichzeitig mit seinen Tiefenläufen ein Thema. Aber ich finde, Bochum hatte keinen Plan dann daraus, was man macht, wenn Bruschinski mal einen Ball festgemacht hat. Und eigentlich hatte man genug defensives Personal, dass man hätte sagen können, hey, unsere beiden Schienenspieler schieben zumindest mal nach, um dann auf den Flügel zu kommen und dann nachzurücken und so. Und das ist halt gar nicht passiert. Das heißt, ich würde sagen, diese Bayern-Probleme mit der riskanten Absicherung, das wurde einfach nicht beantwortet, weil Bochum diese Probleme überhaupt nicht attackiert hat. Weil, also bei aller Liebe für Moritz Bruschinski, er ist jetzt kein Stürmer, der das komplett alleine bestraft. Ich glaube, so viele gibt es in der Bundesliga auch nicht. Vielleicht ein Luis Openda oder so, der dann die Kombination aus Physis und Tiefe hat. Aber deswegen.
Woher dann die Frage wäre, wie riskant dann diese Absicherungsvariante überhaupt ist, wenn wir festhalten. Also richtig. In der Bundesliga gibt es gar nicht so viele, die es bestrafen.
Ja gut, aber ich bin, glaube ich, auch nicht ganz auf dem Trip wie die SportjournalistInnen, die das jetzt schon so komplett in Frage stellen. Aber naja, ich glaube, die Grundsatzdiskussion weiß ich auch gar nicht, ob wir die jetzt nach einem Bochum-Spiel auch führen können. Ich würde wirklich sagen, die Bayern haben nicht arg viele Fragen beantwortet, weil Bochum sie ihnen nicht gestellt hat. Ich fand es in der ersten Halbzeit ein bisschen, ich habe mich wieder gewundert, warum Kimmich so oft der Sechser im Aufbau war und nicht Palinha, weil ich finde immer Palinha, wenn der dann als Achter nachrücken soll, wirkt er so ein bisschen verloren, weil er nicht so weiß, was er machen soll. Das hat man dann ein bisschen umgestellt später. Da war dann Palinha eher derjenige, der abgesichert hat. Und Kimmich ist dann mit mit ins letzte Angriffsdrittel, weil er da halt auch einfach dann nochmal Stärken hat, die den Bayern was helfen. Musiala war halt unfassbar. Ich glaube, das muss man noch sagen, das ist dieses Bayern-Spiel. Musiala hat da ganz viel einfach alleine kreiert. Das ist einfach ein unglaublicher Spieler. Den kann ich noch so oft zugucken. Ich werde nicht müde davon. Das ist, das hat richtig Spaß gemacht. Coman fand ich sehr gut. Besser als Gnabry in den letzten Wochen. Hat sich dann auch belohnt mit dem 5-0. Und dann ist vielleicht das Positive für Bayern einfach, dass man sich kollektiv nochmal Erfolgserlebnisse geholt hat. Auch Leroy Sané dann nach der Einwechslung. Und dann ist es vielleicht auch egal, dass es Bochum ist. Vielleicht hat es genau das dann mal gebraucht, um wieder in den Flow zu kommen.
Ja, und du musst ja trotzdem dann erstmal die Tore und Chancen dir herausspielen. Also ganz so einfach ist es ja nicht, auswärts in Bochum. Ja, also ich glaube, also ich fand interessant das, was du zu Kimmich und Palinha gesagt hast, weil da ist mir aufgefallen, also man muss jetzt auch Palinha wirklich ein bisschen Zeit geben. Das ist ja Quatsch zu erwarten, nur weil jemand teuer war oder mal in einem anderen guten Team gespielt hat, dass er sofort exakt so weiterspielt beim FC Bayern, aber ein bisschen mehr Progressivität muss in seine Pässe schon rein. Also der hat schon sehr oft die Sicherheitsvariante gespielt und ich glaube auch deswegen war Kimmich eben teilweise noch so tief eingebunden in den Spielaufbau, weil eben Palinha aber nicht diese Pässe in den Druck rein gespielt hat, wie man heutzutage immer sagt. Das wurde dann aber auch besser bei der höheren Positionierung. Und ansonsten volle Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, zu den Erfolgserlebnissen, die sich da verschiedene Spieler geholt haben beim FC Bayern. Dann haben sie es auch routiniert runtergespielt, verdient auch in der Höhe gewonnen, wieder mal gezeigt, dass sie brutal wechseln können. Also in der 61. kommen Müller, Goretzka, Leroy Sané, keine weiteren Fragen, das ist einfach, das ist übel. Also das macht als Bochum auch keinen Spaß. Also habt ihr gesehen, wie Mats Pannewick geguckt hat, als er in der 85. gekommen ist für Sissoko? Also Vorfreude sieht anders aus, würde ich mal sagen. Und man kann es ja auch verstehen. Und dann muss man aber tatsächlich halt die Einschränkung machen, Bochum gerade nicht so gut. Und bei Bayern kann man ja auch sagen, mit zwei Standardtoren erstmal so richtig ins Spiel reingekommen. Erst dann war man so wirklich drückend überlegen. Aber ja.
Ja, und die ersten 20 Minuten waren ja schon ganz anständig, sagen wir mal so, vom Bochum. Also. Aber ich fand das sehr gut, Patrick, wie du das formuliert hast. Irgendwie, wir müssen da oder können da keine Fragen beantworten, weil Bochum die nicht gestellt hat.
Aber wirklich. Was wiederum Fragen an Bochum stellt, aber die wissen sie ja selber schon, die kennen sie selber schon. Einen Punkt hat man jetzt, 7-22 Tore. Für die Tordifferenz war es jetzt natürlich nicht ganz so günstig, dass man gleich mit 0-5 verloren hat. Es ist jetzt nämlich die schlechteste Tordifferenz, die man von allen Teams da unten drin hat. Aber gut, es ist ja auch noch viel Saison zu spielen. Aber für den VfL geht es jetzt dann weiter bei Eintracht Frankfurt. Im DFB-Pokal ist man ja schon ausgeschieden nach einem 0-1. Beim Jan aus Regensburg, Leverkusen auswärts, Eintracht Frankfurt auswärts, Leverkusen zu Hause, VfB Stuttgart auswärts. Das sind die nächsten Partien vom VfL. Ja, immerhin hast du keine Erwartungen dann an den neuen Trainer. Also das ist ja dann schon mal ganz gut. Vielleicht findet man ja dann die Bochum-Version von Hansi Flick und dann könnte das ja funktionieren. Für den
Weiß man da eigentlich schon, wann das angepeilt wird, wann der vorgestellt werden soll?
Ich habe nichts gehört. Also Ilja Kenzig ist, glaube ich, derjenige wieder, der zumindest den Sportdirektorposten besetzen soll. Sowieso eine interessante Rolle, die er zu spielen scheint beim VfL Bochum aktuell. Hat auch sich nicht ganz so, zumindest kommunikativ schlau, über den Kader geäußert. Er hat gesagt, wir haben einen komischen Kader oder irgendwie so sinngemäß zumindest, woraufhin Antonio Lucia gesagt hat, bisschen schade, dass er das so sagt. Das sehe ich anders. Also Bochum hat Themen, um es mal so zu sagen. Da gab es ja noch mehr personelle Veränderungen. Ja. Ich denke, sie täten gut daran, das jetzt nicht zu überstürzen und vielleicht auch mehr wieder darüber nachzudenken, wie man sich eigentlich auch repräsentiert sehen will durch den Trainer. Weil ohne jetzt, also man muss nicht es genauso dramatisch formulieren wie bei Borussia Mönchengladbach, die quasi von Trainer zu Trainer auch ihren Stil komplett verändert haben, aber leichte Tendenzen dazu hast du bei Bochum schon auch eben mit Reis, zu Letsch, zu Zeitler, was auch immer das genau sein sollte eigentlich. Und jetzt, ja. Und dann ist Geld halt aber auch ein Thema. Also man hat einfach zu viele Trainer auf der Payroll aktuell.
Glaubst du, wir schaffen es, wenn wir jedes Wochenende im Rasenfunk platzieren, dass man der Thomas Letsch zurückholen könnte, dass sie es dann tatsächlich machen?
Nein.
Wer war das nochmal mit der Petition für Zeit, da es sich was dreht als Hymne? Vielleicht kann der die Petition starten, vielleicht klappt es dann.
Nee, das ist keine Option. Das habe ich aus Bochum schon deutlich gehört. Und ich würde Thomas Letsch dann, also es war ja auch nicht alles golden unter Thomas Letsch, nur weil ich ein großer Fan von ihm war. Und mein Gott, also es wird noch andere Teams geben, die ihren Trainer wahrscheinlich bald auswechseln werden. Und dann schauen wir uns doch an, vielleicht ist er ja dann.
Dann dreht sich das Karussell wieder.
Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir alle wissen, welche Teams da gerade, welche Teams bald mal wieder Schwerpunkt im Rasenfunk sein werden. Vielleicht geht
vielleicht
er ja
sprechen wir über ein paar noch, wer weiß.
Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, das sind, glaube ich, so Kandidaten. Jetzt habe ich ja doch Teams genannt. Naja, so ist das.
Naja.
Also, so geht's für Bochum weiter. Für den FC Bayern geht es jetzt dann zu Mainz im DFB-Pokal, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Union spielt. Beide Spiele würde ich nicht als einfach bezeichnen, aber wir werden es uns einfach ansehen. Und wenigstens eine Sache beim FC Bayern ist zurück: an der Laune des sportlich verantwortlichen in der Managerposition, also jetzt Max Eberl meine ich, kann man wieder ganz gut ablesen, wie es gerade so läuft. Wenn der Journalisten anpumpt, dass sie erstmal selber den Trainerschein machen sollen, dann wisst ihr, gerade nicht so die Laune vorhanden beim FC Bayern. Aber das kann sich ja noch drehen. Bevor wir weitermachen im Spieltag, möchte ich euch aber noch kurz sagen, was sich eigentlich jetzt so im Rasenfunk noch so dreht. Ich habe euch ja schon verraten, am Dienstagmittag wahrscheinlich so ungefähr wird der Schwerpunkt zum SC Freiburg erscheinen. Am Dienstagabend wird unsere Sendung im Feed Nationalteams zu den beiden Länderspielen der Frauen erscheinen. Das wird sehr interessant, denn wir haben ja mit Christian Wück einen neuen Bundestrainer, der auch schon ausgerufen hat, er wolle viel experimentieren in den verbleibenden 4 Länderspielen in diesem Jahr. Und wir haben eben schon dieses 4:2 gegen England gesehen in Wembley. 4:2? Jetzt bin ich selber gerade durcheinander gekommen.
4:3 müsste es gewesen sein.
Habe ich doch glatt den letzten Treffer nochmal unterschlagen. Aber es ging wild hin und her. Hätte es auch ein 7:4 sein können. Also da hatte Deutschland einige Chancen. Werden wir besprechen in einer schönen Runde. Erscheint dann am Dienstagabend und am Donnerstagnachmittag könnt ihr euch freuen auf die Ligatour zum europäischen Fußball der Männer. Die erscheint dann eben am Donnerstagnachmittag. Abonniert einfach alle Feeds vom Rasenfunk, dann seid ihr immer up to date und unterstützt uns auch sehr gerne finanziell, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Ihr könnt auch einfach auf rasenfunk.de gehen und auf den Unterstützer-Button klicken. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Florian Jendrischik, beim Bierbaron, bei Michael Süß, bei Stefan Gruber, bei Ildre und bei Sonnenhangbewohner. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und haben nicht nur uns unterstützt mit einem Betrag ihrer Wahl, sondern sich auch auf rasenfunk.de/supportersclub registriert. Und wenn ihr das tut und wenn dann die erste Zahlung bei uns angekommen ist, dann landet ihr automatisch in meiner Liste und nach dem Zufallsprinzip kann es sein, dass ich euch hier danke. Also herzlichen Dank an diese, stellvertretend für alle anderen, die den Rasenfunk unterstützt haben. So,
danke jetzt auch von uns.
Ja.
Das ist mir gerade so aufgefallen, mache ich sonst auch nie.
Ist ja, genau, es kommt ja auch den Gästen etwas zugute und der Plan ist, da gibt es auch hoffentlich, also wird jetzt noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen, aber da werden wir bald auch noch konkreter was vorstellen. Der Plan ist ja auch, dass die Gästehonorare wachsen sollen. Da sind wir gerade dabei, uns etwas zurechtzulegen, wie wir das alles so systematisieren können vielleicht. Ich denke, zum neuen Jahr werden wir euch da mit ein paar Neuigkeiten überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt gehen wir aber zurück in den Spieltag in der Männerbundesliga und wir wollen spielen über das Topspiel vom Samstagabend, Werder Bremen gegen Leverkusen. Und schon nach 14 Sekunden war klar, hier passiert was. Da schießt nämlich Duxch zum ersten Mal aufs Tor. Nach 14 Minuten dann steht er in einem 1:1 mit Radetzky, aber er vergibt die Möglichkeit. Er versucht über Radetzky zu lupfen, aber kriegt nicht mehr genügend Luft unter dem Ball, muss man so sagen. Dann pariert Radetzky noch eine weitere Chance gegen ihn. Also es sieht schon so aus, als ob Duxch gegen Radetzky das Duell des Abends werden würde, aber Duxch da den kürzeren zieht. Das sollte nicht immer so bleiben, aber erst trifft Leverkusen, nämlich dann tatsächlich Boniface. Nachdem Agu Wirtz im Konter toll abgrätscht, gibt es einen Einwurf von rechts. Und über den bringt dann Leverkusen Frimpong an die Grundlinie und Boniface verwandelt seine scharfe Flanke zum 1:0, war auch wirklich, also so ein scharfes Ding muss man erstmal dann noch irgendwie kontrolliert aufs Tor bekommen. Gute Aktion von Boniface und eben die Führung für den Gast, der bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so viel in Erscheinung getreten offensiv in Bremen ist. Dann geht es in die zweite Hälfte und Werder hat weiter Chancen. Es dauert allerdings bis zur 74. Minute, bis dann eine von denen auch im Tor landet. Und es ist dann tatsächlich Marvin Ducksch, der diesen Treffer erzielen kann. Gröll flankt nach innen. Dieser Ball wird verteidigt von Jonathan Tah und Andrich gemeinsam. Aber ein bisschen läppsch und so kann Malatini mit dem ersten Kontakt nochmal nach innen flanken. Und Ducksch hat sich abgesetzt und köpft wunderbar gegen die Laufrichtung von Radetzky zum 1:1. Nur 3 Minuten später geht Andrich den linken Flügel entlang und flankt nach innen auf Schick. Der verpasst den Ball, aber hinter ihm drückt Agu den Ball, bedrängt von Frimpong über die eigene Linie. Eigentor Werder Bremen. Und nur 3 Minuten, nachdem man sich mit viel, viel Mühe den Ausgleich erarbeitet hat, liegt man wieder zurück. Aber es sollte nicht der letzte Treffer dieses Abends geblieben sein. In der 90. Minute gibt es einen schönen Angriff über Köhn, der zentral den Ball super behauptet und auf Schmied spielt. Der steckt auf Ginma, der zurück auf Schmied passt, der mit einem Schuss aus 16 Metern das 2:2 erzielt. Radetzky sieht dabei nicht ganz optimal aus. Er ist noch in der Bewegung in die andere Richtung, als dann eben Schmied gegen seine Laufrichtung schießt. Ganz unhaltbar sah dieser Ball nicht aus. Aber es war auch ein schöner Schuss von Romano Schmid und vielleicht auch überraschend, dass er ihn aufs kurze Eck zieht. Und dann, Nina, ist aber nicht das passiert, was sonst oft passiert ist bei Leverkusen. So langsam muss man es auch nicht mehr wiederholen. Offenbar ist es jetzt vorbei mit den immer späten Siegtreffern. Es bleibt bei diesem 2:2. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Oh, das Spiel insgesamt, ich sag's mal so, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, wie viel Energie die beiden Teams auf den Platz gelassen haben einfach. Und da finde ich ehrlich gesagt fast Werder noch mal mehr als Leverkusen. Bei Leverkusen, boah, roll ich es mal so rum auf. Das ist vorher und auch nachher ganz, ganz viel irgendwie drüber gesprochen worden, halt auch in dieser Runde mit Matthäus, Simic und Hellmann, von wegen Leverkusen, Zahlendrama, so und so viele Gegentore, das ist nicht das Niveau wie von der letzten Saison. Ja, letzte Saison war einfach eine unfassbar außergewöhnliche Saison, um das mal nochmal zu sagen. Deswegen finde ich das echt, mich würde das als Leverkusener Fan, glaube ich, sehr aufregen, wenn man das permanent vergleichen würde. Klar würde man das gerne haben, dass das der Maßstab ist, aber ich finde, das muss man einfach mal wieder so benennen, das war einfach außergewöhnlich und die waren im Flow und der ist halt nicht da. So, und dann klar, passieren mehr Fehler. Aber was mich auch nochmal wirklich trotz dieser Einordnung super, ich weiß nicht, unbedingt enttäuscht, aber eben als Leverkusener Fan wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Unfassbar viele Ballverluste. Auch hier, gerade im Mittelfeld, ey, boah, das war teilweise richtig schlimm anzusehen, als wenn irgendwie alle auf dem Platz mit dem Kopf ganz woanders gewesen wären. So ähnlich dann ja auch bei dem 1:2 von Werder, 1:1 meine ich, von Werder, wo du hast es gesagt, Tah zum Beispiel und Andrich irgendwie, also gar nicht, und Tabsoba dann zu später auch noch, also gar nicht dran waren. Und ja, von daher würde ich fast sagen, Leverkusen nicht so richtig gut gefallen, Werder an sich gut gefallen, aber die Abschlüsse, meine Fresse. Also Ducksch, ich bin ja froh, dass er immer das Tor noch gemacht hat, aber davor waren wirklich, wirklich einige Sachen mit dabei, wo ich echt gedacht habe, boah. Also da hätte auch vorher schon mal gerne was drin sein dürfen.
Patrick nickt und stimmt zu. Vielleicht, damit wir mit was Positivem enden, würde ich erst über Leverkusen noch ein paar Worte verlieren und dann können wir noch ein bisschen über Werder Bremen sprechen. Ich finde nämlich auch, also das, was du sagst, stimmt natürlich. Die letzte Saison war eine Ausnahmesituation. Gleichzeitig finde ich, dass Leverkusen in dieser Saison noch gut dasteht. Für die Art und Weise, wie man spielt, hat man mit 15 Punkten wirklich schon viele gesammelt. Erst einmal verloren gegen Leipzig bei 20:15 Toren und so wie manche Spiele verlaufen sind, gar nicht selbstverständlich. Und ich finde die Diskussion darüber zumindest bemerkenswert. Ich würde jetzt nicht die klare Gegenthese vertreten, dass es nur an der Abwehr liegt, dass die schlechter verteidigen. Es ist ja immer noch auf einem sehr guten Niveau. Aber ich finde es interessant zumindest, wie sich manche der Führungsspieler jetzt äußern. Also sowohl Robert Andrich, als auch Granit Xhaka, als auch Jonathan Tah. Die haben alle gesagt, wie genervt sie sind, zum Teil mit Formulierungen wie, das kotzt mich an und wir müssen als Team besser verteidigen. Und bei allen dreien würde ich sagen, ja, aber halt auch du, Brutus. Also, also Jonathan Tah geht mit Andrich in dieses Kopfballduell, was sie dann beide nicht gewinnen. Und so fällt dann das 1:1. Da muss Jonathan Tah nicht rausrücken. Er hätte zentral bleiben können. Oder sie sollen es halt beide verteidigen. Granit Xhaka. Wie fantastisch hat Granit Xhaka in der letzten Saison gespielt? In diesem Spiel hatte er 3 Pässe in den Strafraum, die angekommen sind, 3 sind nicht angekommen. Es ist natürlich nicht seine primäre Aufgabe, aber wir alle wissen, wie viele der Tore so vorbereitet wurden, dass er eben diese Pässe spielt. Offensiv auch Andrich viel weniger einbezogen. Also das Gefährlichste war noch dieser Schuss, den er hatte. Den hat er natürlich auch manchmal schon gemacht, aber das sind eben Schüsse, die sehr selten reingehen. Also ich finde, dass es sehr viele Spieler gibt bei Leverkusen, und dann kann man in dem Spiel auch Flo Wirtz zum Beispiel dazu zählen, der natürlich so in 2-3 Aktionen wieder so seine ganze Flo Wirtzigkeit gezeigt hat, der aber auch gezeigt hat, dass er...
Pfostenschuss, ne?
Er hatte den Pfostenschuss. Nee, Andrich hat, glaube ich, einen Pfosten.
Nee, Wirtz direkt vor.
Wirtz war es. Doch, stimmt, Wirtz war es. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade in den Spielen durcheinander gekommen. Aber der aber auch sich sehr früh emotionalisieren hat lassen in diesem Spiel. Also gab dieses Gerange da mit Leo Bittencourt und so weiter und so fort, der deutlich genervt war von vielen Dingen. Und das war so eine Beobachtung, die ich jetzt schon mehrfach bei Leverkusen-Spielen gemacht habe, dass ich den Eindruck habe, einfach nur von außen betrachtet, in der letzten Saison hat die nichts aus der Ruhe gebracht. Und wenn die Gegner sie so umgehackt haben, jetzt mal so einfach gesprochen, dann fanden die das eher cool, so, ja, wird uns trotzdem nicht stoppen. Schaut mal bis zur 96. Minute, lassen wir euch noch zappeln und dann machen wir dicht. Ja. Und dann sind sie nach Hause gefahren mit der breitesten Brust überhaupt. Und jetzt lassen sie sich aber ständig auf so Sachen ein, lassen sich rausbringen und stellen sich danach noch hin und sagen, wie genervt sie sind, obwohl sie selber gar nicht das beste Spiel gemacht haben. Also ich finde, Leverkusen, die sollen dankbar sein, finde ich, dass die 15 Punkte haben.
Genau das ist es, was ich halt meinte. Also, dass eben auch die einzelnen Spieler eben einfach natürlich nicht auf dem gleichen Niveau sind. Wenn du die ganze Zeit nicht verlierst und auf einmal verlierst du, und dann natürlich bist du noch frustrierter, wenn es dann halt nicht klappt. Und das trägt sich dann immer, immer weiter. Also, das finde ich, also, ja, völlig logisch irgendwie, dass es dann halt nicht klappt. Und wenn man dann halt einmal genervt ist und frustriert ist, dann steigert sich das noch mehr und dann klappt noch weniger und so, so ein bisschen Psychospiele vermutlich auch, aber ich finde, es ergibt sehr viel Sinn dann.
Mir fehlt bei Leverkusen auch so ein bisschen diese Sense of Urgency, also wenn man den Ball verliert. Ich finde, letztes Jahr war das Beeindruckendste bei Bayern nicht mal unbedingt, wie gut man mit Ball war, sondern wie gut man dann war, wenn man ihn verloren hat. Also man hat ja dieses Spielfeld so super eng gemacht, immer wieder in die engen Räume gespielt. Und wenn Xhaka dann mal einen von 100 Pässen nicht angebracht hat, dann hat aber die ganze Mannschaft geguckt, dass man den Ballverlust sofort auffängt. Das Spielfeld war immer noch eng. Man hat dann irgendeinen Zweikampf gewonnen, dann war man wieder im Ballbesitz und der Gegner musste hinterherlaufen. Wenn jetzt ein Ballverlust im Zentrum ist, also ich habe gefühlt 10-mal so viele Situationen wie letzte Saison, dass dann ein Gegner mit Tempo auf die letzte Kette zuläuft. Und wenn du das dann häufig verteidigen musst, dann ist Bayer halt wieder in der Situation, in der man von vor 2-3 Jahren war. Dann sind halt auch Tabsoba, Tah und Hinkapier nicht absolut fehlerfrei. Das ist auch, ja, die sind ja nicht jetzt plötzlich einfach zu Wunderinnenverteidigern geworden in den letzten 2 Jahren.
Ja, und ich fand, das war dann gerade eben im Gegensatz zu Werder, die da super aufmerksam waren und sehr konzentriert rangegangen sind und eben auch super als Team eben funktionieren, fällt es dann nochmal viel, viel, viel deutlicher auf.
Ja, und weil Werder auch mit dem Ansatz in dieses Spiel reingegangen ist, wir lassen uns von eigenem Ballbesitz nicht aus dem Konzept bringen. Und das klingt zwar komisch, aber ich kenne genügend Bundesligisten, bei denen das ein Problem ist. Weil Leverkusen hat mal wieder erstaunlich passiv begonnen, wie sie es jetzt schon echt in einigen Spielen gemacht haben. So auf dem Papier kann man es dann gar nicht so deutlich lesen, dass es dann trotzdem 50-50 Ballbesitz in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte war es dann dominanter von Leverkusen. Aber im Grunde hat sich ein Großteil des Spiels wirklich in der Hälfte von Leverkusen abgespielt und Werder ist eben zu Chance um Chance um Chance gekommen und eine davon, die von Duxburg den Lupfer nicht ganz schafft, die war ja auch richtig groß, nach eben einem von diesen Fehlern von Leverkusen. Und da finde ich, hat man eben dann, um dann so den Blick auf Werder umzuschwenken, gesehen, dass diese Selbstgewissheit, die wir jetzt Leverkusen so zumindest in Teilen abgesprochen haben, Werder hat die. zumindest auf Werder-Niveau dann, das ist nicht ganz so deutlich immer zu sehen wie bei Leverkusen, weil die nicht die Spieler haben, die 95-prozentige Passquoten hinbekommen, aber Werder, obwohl man auch so eine schlechte Heimbilanz hatte und ja wirklich Angst haben konnte, dass das wieder nichts wird gegen Leverkusen, ich fand es sehr überzeugend begonnen, ich finde die Einbindung von Schmid war sehr, sehr gut, was für ein Spiel Weiser wieder gemacht hat. Mhm. Dux, ich meine, er hat 8 von 13 Schüssen.
Also, ja, das war auch was, wo dann Timo Werner, glaube ich, dann auch gesagt hat, ja, wir können gerne ein bisschen effektiver werden.
Ich glaube, Ole Werner hat es gesagt. Würde mich so, das von Timo Werner. Oh Gott. Würde mich wundern, wenn der sich geäußert hätte. So
Marvin Dux. Oh Gott. Ja, können wir das raus? Nein, Spaß. Ich wohne hier, ich habe den hier mal in Leipzig um die Ecke getroffen, deswegen ist er so in meinem Kopf. Nein, wie auch immer das gerade in meinen Kopf gekommen ist. Ich meine natürlich unseren Ole. Meine Güte, der da eben gesagt hat, wir müssen effektiver werden. Ja, auf jeden Fall. Und das, was du eben meintest, so dass das bei Werder irgendwie alles ganz gut funktioniert hat und so ein Selbstverständnis irgendwie da war. Ja, bis in den 16er dann halt oder bis zum Abschluss.
Ja, okay, klar. Ja, das stimmt. Also offensiv ist halt weiter viel Ausschuss mit dabei. Also Werder muss zu viel Aufwand betreiben, um Tore zu erzielen. Das ist ein großes Problem. Haben sie aber auch nicht alleine, ehrlich gesagt, in dieser Liga. Aber ich fand defensiv zum Beispiel. Also ich war mir zum Beispiel nicht sicher, wie das mit Amos Pieper anstelle von Jung, der ja mit Adduktorenproblemen nur auf der Bank saß, klappen würde, weil eben auch Amos Pieper in der Vergangenheit immer mal wieder, also der hat ganz, ganz selten mal richtig schlecht gespielt, aber hatte sehr häufig mal so einzelne größere Böcke mit dabei, die auch manchmal Spiele entschieden haben oder Platzverweis und so weiter und so fort. Und ich fand, Pieper hat zum Beispiel ein tolles Spiel gemacht, Friedl, also so wie Boniface das 1-0 geschossen hat, dachte ich mir, oh, jetzt kann das auch vielleicht dahin gehen für Werder, weil sie sehen, ey, wir hatten bisher eigentlich das Spiel im Griff, wir hatten die Chancen und jetzt kommt der und Wems und so ein Ding rein, genau. Und das war dann aber so, sie haben weitergemacht und von Boniface war auch nichts mehr gesehen. Also ich kann mich jetzt gerade an keine große Chance von ihm noch erinnern. Er hatte,
da hast du recht,
nach dieser, ja, er hatte keinen einzigen Schuss mehr. Mhm. Einen Schuss hatte er noch nach seinem Tor, also.
Aber da bin ich total bei dir. Ich fand auch, also die Defensive sah bei Werder deutlich stabiler aus als bei Leverkusen. Absolut. Und dann eben, ne, bis zum Abschluss, bis zum 16er, alles bis dahin sah teilweise wirklich richtig, richtig, richtig schön aus. Also Felix Agu, ne, der dann Eigentor, aber der hat irgendwie kurz vor der Halbzeitpause oder was einen unfassbar guten Pass gespielt, irgendwie von hinten links nach vorne rechts, glaube ich, einmal komplett, irgendwie fast über den kompletten Platz. So, das war so ein toller Pass, ey. Mhm. Da waren schon echt richtig gute Sachen dabei. Weiser auch, ey, der hat, glaube ich, zwischendurch irgendwie eine Hackenvorlage gegeben oder was. Das ist so, ich war das ist schon ein bisschen her tatsächlich, in einer Weile mit einem Kumpel, irgendwie habe ich mal zusammen eben ein Werder-Spiel geguckt. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war, aber seitdem habe ich das immer im Kopf, dass Werder manchmal wirklich den größten Rotz spielt und dann manchmal aber Prime Barca geführt auspackt. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen in meinem Kopf. Ich fand wirklich, manchmal waren da so gute Spielzüge mit dabei und tolle Pässe irgendwie und wie viel Energie die da eben auf den Platz gelassen haben, ist jetzt natürlich, ne, überspitzt auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht ganz aus dem Nichts geholt. Ich fand irgendwie so nach einer Stunde oder was habe ich kurz gedacht auch, dass das ja jetzt eben völlig zugunsten Leverkusens läuft, dass Werder ein bisschen abbaut, fand ich, hat man in dem Moment dann gemerkt, weil sie sich halt ein bisschen zurückgezogen haben auch und ein bisschen platt gewirkt haben fast auf dem Platz. Aber dann eben, ja, haben sie nochmal weitergemacht und nochmal rausgehauen und gerade irgendwie die letzten 5 bis 10 Minuten dann da eben auch nochmal alles dagelassen und auch Romano Schmid, ey, dieser Schuss und dann ja hinten raus in der Nachspielzeit gab es ja auch nochmal Möglichkeiten. Leverkusen hatte da, glaube ich, auch nochmal eine, wenn ich das richtig, also ja gut, der 84. Minute, der Pfostentreffer davon wird's. Aber ja, da ging auch nochmal was, also.
Absolut. Felix
war unterhaltsam.
Auch toll, diesen Konter da in der 30. Minute, den Pass auf Wirtz verhindert, richtig gut. Ist ein bisschen schade, sah halt unglücklich aus bei dem Eigentor, aber er wurde auch geschoben von Frimpong. Also eigentlich war es kein Foul, aber wenn Agu nicht geschoben wird, dann klärt er vielleicht diesen Ball auch komplett anders. Du kannst es nicht beweisen, deswegen wird sowas nicht gepfiffen, aber zumindest interessant, dass da der Verteidiger so einen klaren Nachteil dann doch hat, finde ich, gegenüber der Offensivkraft. Und ich fand einen Punkt dann noch in diesem Spiel wieder zu sehen, der eben in den letzten Heimspielen gefehlt hat. Wolf Fuß ist noch in die Übertragung reingestartet und hat gesagt, da hat man wieder diesen tollen Blick aufs Weserstadion gesehen, den es immer gibt. Das Flugbild, du siehst hinten den Sonnenuntergang, die Weser, das Stadion, Flutlicht, alles mega geil. Und dann sagt er, so eine Energie, warum sieht man das eigentlich so selten in diesen Heimspielen? Warum kann Werder Bremen diese Energie in den Heimspielen bisher nicht ummünzen in Ergebnisse auf dem Feld? Und ich finde, genau das hast du dann bei diesem Ausgleichstreffer von Romano Schmid gesehen. Und das aber ohne, dass man jetzt sagen würde, der Ball war reingewuchtet, sondern das, was Köhn da vorher macht, das ist ja fantastisch. Und auch die Art und Weise, wie Schmid und Ginba das dann im Strafraum noch rausspielen. Aber das war eben sehr energetisch und das war sehr schön. Und das zeigt eben, was Werder an guten Tagen sein kann. Und das ist dann eben ein Team, was halt auf jeden Fall in dieser Region zwischen Rang 12 und Rang 6 irgendwo da landen könnte.
Glaub. Ja, gehe ich mit.
Würdest du, glaube ich, auch nehmen. Patrick hat auch genickt, dann sind wir uns ja einig.
Wir müssen die Frage noch klären, ob Prime Barca jetzt Flick Barca ist.
Naja, jetzt beruhigen wir uns alle mal.
Nur Barca, dass bei Prime läuft.
Ja, stimmt.
Also Prime Barca ist für mich das Frauen-Barca der aktuellen Zeit. Das ist
oh, ja.
Krass jetzt mit Eva Pajo. Also das ist echt völlig verrückt. Ja. Das ist ein anderer Fußball. Und bei Hansi Flick würde ich zu Nachsicht raten.
Ruhig mit den, ja.
Genau, warten wir mal ab. Da gab es ja, also 12-mal stand Real im Klassiko im Abseits, gefühlt allein 8-mal davon Mbappé. Wenn die Gegner das mal ein bisschen besser timen, dann haben wir die Diskussion, die wir beim FC Bayern ja auch haben. Aber das sind wirklich ganz andere Themen. Für Werder Bremen ist es jetzt wirklich ein erfolgreicher Saisonstart, das kann man definitiv sagen. Und man sah eben auch mit Ausnahme des Bayern-Spiels sehr gut gegen Top-Teams zu Hause aus, wenn wir Dortmund noch als Top-Team bezeichnen. Das können wir gleich noch diskutieren. Aber ja, nicht verloren, bis auf eben Bayern und den SC Freiburg, der natürlich ein Top-Team ist. Da will Patrick natürlich gar nichts anderes hören. Für Werder Bremen, die
unter Augsburg
auf Rang 9 liegen.
Gegen Freiburg kann man schon mal verlieren, nehme ich an.
Ne? Gegen Freiburg kann man mal verlieren. Außer man ist Leipzig, aber da sprechen wir gleich drüber. Es geht jetzt dann für Werder zum SC Paderborn im DFB-Pokal und dann nach Gladbach. Das sind die nächsten beiden Spiele für den Tabellenneunten von der Weser. Und Leverkusen wiederum wird jetzt zu Hause gegen Elversberg spielen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart, bevor man nach Liverpool reist. Leverkusen 15 Punkte, damit hat man 5 Punkte Rückstand auf Leipzig und den FC Bayern. Und warum hat man 5 Punkte Rückstand auf RB Leipzig? Um das zu verstehen, müssen wir auf das Spiel von Leipzig gegen den SC Freiburg blicken und wir müssen vor allem auf die zweite Hälfte blicken, denn die erste Hälfte, die ging dann doch relativ deutlich an den Gast aus Freiburg. Da steht zum Beispiel Adamu alleine vor Golaschi und schiebt den Ball am Tor vorbei. Da haben viele schon gedacht, jetzt steht schon 1-0. Kurz danach fällt aber sogar das 1-0. Dinkci nimmt eine geklärte Flanke im Zehnerraum auf und legt auf Grifo. Der flankt auf Doan, der am zweiten Pfosten zum Kopfball kommt und aus kurzer Distanz das 1-0 erzielt. Peter Golaschi sieht nicht ganz perfekt bei dieser Szene aus und in der Halbzeit erfahren wir dann auch, in dieser Szene hat er sich das Sprunggelenk vertreten. Er wird zur zweiten Hälfte nicht mehr auf den Platz kommen und das ist insofern besonders bitter für Leipzig, weil man mit Xavi Simons bei der 0-1 Niederlage gegen Liverpool ja schon einen anderen Spieler längerfristig jetzt verloren hat, wobei bei Golaschi aktuell noch keine Diagnose raus ist. Bevor wir aber in die zweite Halbzeit gehen, müssen wir noch ein paar Freiburg-Chancen abarbeiten. Kübler kann nach einem Grifo-Freistoß aufs Tor köpfen, aber Golaschi ist zur Stelle. Dinkci schießt am Tor vorbei und dann gibt es auch noch Chancen für Leipzig. Atubolo pariert gleich zweimal gegen Žeško und dann geht es eben mit einer Führung für den SC in die Kabine. In der zweiten Hälfte läuft das Spiel noch keine 2 Minuten, da gleicht Willi Orban aus. Henrichs wird super von Haidara freigespielt, scharfer vertikaler Ball, er flankt flach und ebenso scharf nach innen und Orban drückt den Ball über die Linie. In der 58. Minute nimmt Baumgartner einen vertikalen Pass super mit und passt tief auf Openda. Also ihr seht schon, es ging sehr vertikal zu bei diesem Angriff. Openda legt quer und findet Gertruda, der das 2-1 erzielt. Und in der 78. Minute kommt bei einem tiefen Pass auf Openda, also wieder sehr vertikales Spiel, Atubolo raus und rutscht dann im Seitwärtslaufen weg. Und so kann Openda ins leere Tor treffen. Vorher hatte Baumgartner im Fallen auf Silva gespielt und Silva dann eben auf Openda durchgesteckt. Max Rosenfelder, der von Beginn an spielen durfte auf Freiburger Seite, der war eigentlich an Openda dran, deswegen hätte Atubolo vielleicht nicht unbedingt aus dem Tor herauskommen müssen. Das sah dann doch eher nach einem Torhüterfehler aus. Es gab dann später noch eine große Chance für Matthias Ginter, der legt allerdings auf Osterhage quer, statt selbst zu schießen. Und dann sind mehr oder weniger die großen Chancen auserzählt. Dieses Spiel endet, Patrick, mit 3:1 für Leipzig. Leipzig sowieso so eine Art Traumagegner für den SC aus ganz, ganz vielen Gründen. Aber wie hat dir denn die Leistung von Freiburg gefallen?
Ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Es ist bisschen nervig, dass man dass Freiburg mit dem besseren Spielplan in das Spiel reingeht und das dann trotzdem verliert. Weil gerade die, also du hast jetzt die erste Halbzeit, ich würde sagen die erste halbe Stunde noch ein bisschen mehr als die ganze erste Halbzeit,
ja, stimmt,
war außerordentlich gut von Freiburg. Man muss sagen, du hast jetzt Rosenfelder für Ginter erwähnt. Das kam ein bisschen überraschend, nachdem man letzte Woche gewonnen hat. Hat sich aber ausgezahlt, weil Rosenfelder einfach ein unglaubliches Tempo mitbringt und Tiefenläufe von Šeško und Openda immer wieder aufnehmen konnte. Und außerdem ist Höfler das erste Mal in die Startelf gerückt für diese Saison statt Eggestein und war da super stabilisierend als Anspielstation, was Nikolas Höfler halt seit gefühlt 100 Jahren in Freiburg macht. Und ich würde sagen, Freiburg war jetzt auch so ein bisschen Fall an diesem Spieltag davon, dass man einen sehr guten Plan A hatte und dann nicht so richtig gut auf die Leipziger Reaktion reagieren konnte, weil man hat am Anfang extrem das Leipziger Pressing gelockt. Osterhage war zum Beispiel sehr viel tiefer als bis jetzt in allen Spielen. Also war im 3-1-Aufbau derjenige, der abgekippt ist, und Höfler war dann im Sechserraum. Dann hat man probiert, Leipzig zu locken, ist dann auf einen der Außenverteidiger und hat dann probiert, Dingschi zu finden, um im dort mit seinem Tempo Tiefe zu schaffen. Das ist ein Mittel, das man in Freiburg nicht so kennt, weil wir in den letzten Jahren eigentlich fast nie Tempo hatten auf dem Feld. Und jetzt hat man mit Dingschi und Osterhage zwei Spieler, die richtig mit Tempo Tiefenläufe machen können. Und das hat halt wirklich immer wieder gut funktioniert. Und zwar so lange, bis Leipzig irgendwann in der 30. Minute gesagt hat, okay, jetzt laufen wir euch nicht mehr an. Weil dann ist Leipzig so Höhe Mittellinie geblieben, hat gewartet, bis Freiburg ins Mittelfeld gespielt hat und ist da zugestochen und hatte dann immer wieder Balleroberungen. Gerade gegen Doan zum Beispiel, den hat man immer wieder dann mit zwei oder drei Leuten angelaufen, wenn man ihn angespielt hat, aber auch gegen Osterhage zum Beispiel. Und deswegen, eigentlich muss man halt nach einer halben Stunde wahrscheinlich höher führen, weil ich wirklich finde, da hatte man Leipzig ziemlich gut unter Kontrolle. Und dann ist es ein bisschen ärgerlich, weil man auch sagen muss, Leipzig hatte jetzt nicht eine Großzahl an Chancen, sondern hat einfach die Chancen, die man hatte, relativ effizient verwertet.
Ja, und Leipzig hat eben reagiert auf das, was Freiburg gezeigt hat. Und das fand ich eben auch, war so ein bisschen eigentlich die Geschichte dieses Spiels. Sehr guter erster Plan von Freiburg und dann reagiert Leipzig erstmal, indem man eben dieses Anläufen, Laufen unterlässt und du dann eben siehst, okay, damit sind jetzt quasi schon mal die Chancen abgekapst. Und dann in der zweiten Hälfte war es so, dass Leipzig selbst mit einem Sechser in der letzten Kette aufgebaut hat. Das hat auch Marco Rose nach dem Spiel nochmal erklärt. Und so konnte Kratruder höher schieben, deswegen spielt er auch so eine wichtige Rolle dann offensiv. Der war ja an wirklich eine Reihe von Chancen beteiligt, macht ja auch den Treffer. Und Nusa hat man ein bisschen mehr in den Halbraum reingeholt, weg vom Flügel. Und damit hast du das, was Freiburg eben sehr häufig stark macht, nämlich dass Freiburg das Zentrum flutet und eben defensiv das Zentrum so ein bisschen aus dem Spiel nimmt, den Gegner sehr gut auf den Flügel lenkt. Dem konntest du so ein bisschen begegnen, weil du in der ersten Linie keine Probleme mehr hattest. Du hast den Aufbau dann eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und wenn du dann im tieferen Ballbesitz warst, hattest du mit Retruder einen weiteren Spieler, der in den Raum reingehen konnte, und mit Nusa jemanden, der auch noch im Zentrum immer wieder zu finden war. Und da hatte Freiburg seine Probleme, wobei, beziehungsweise vielleicht ist diese Formulierung schon falsch, weil das fand ich nämlich auch interessant. Die Tore und die großen Chancen fallen dann alle eigentlich gar nicht aus Situationen, die damit zu tun haben. Und trotzdem war mein Eindruck von diesem Spiel, dass diese Umstellung Freiburg so sehr ins Denken gebracht hat, dass dann auch die Szenen daraus vielleicht mit entstanden sind, die dann zu den Toren geführt haben. Aber Deswegen kann man gar nicht sagen, diese Umstellung hat jetzt das Spiel gewonnen, weil die Tore waren halt dann trotzdem vertikal, vertikal, Querpass, Tor. Ich habe es ja extra so beschrieben schon im Spielfilm. Und deswegen ist es, ja, ich glaube, Freiburg muss sich unheimlich ärgern, dass man das so zugelassen hat, obwohl man eigentlich ja auch gegen das veränderte Leipzig gut hätte stehen können, aber man hat es nicht mehr hinbekommen.
Ja, also vor allen Dingen, weil die Gegentore an sich alle ziemlich ärgerlich sind. Beim 1-1, du hast zwar schön beschrieben, dass Leipzig das auch gut rausgespielt hat, aber man pennt da auch nach dem eigenen Standard. Das ist ja der zweite Ball, nach dem gegnerischen Standard. Das ist der zweite Ball und dann ist Henrichs da eigentlich gefühlt eine Minute komplett alleine und niemand rückt auf ihn raus. Kriegt dadurch die freie Flanke. Beim 3-1 ist, ja, Atubolu sieht wirklich nicht gut aus. Also vielleicht ist das einfach nicht gewöhnt, dass man mit Rosenfeldern einen Innenverteidiger hat, der die Tiefe so gut abdecken kann, weil das ist halt, das
hat man in den letzten Jahren. Wäre da kein Verteidiger
genau gewesen, richtig. Ne? Oder als wäre Ginter in diesem Laufduell zum Beispiel. Dann hätte er nämlich wahrscheinlich auch den Winkel zumachen müssen, aber Rosenfelder macht halt den Schuss eigentlich schon zu und dann kriegt das wahrscheinlich sogar noch gerettet, wenn er nicht ausrutscht, aber ja. Aber ich würde schon auch sagen, dass vielleicht, um es von Leipziger Seite dann sogar ein bisschen zu erzählen, das, was du gerade gesagt hast. Ich fand es wieder diese Saison, jetzt nicht zum ersten Mal bei Leipzig, erschreckend, wie wenig man in Torchancen erspielt, wenn man die Tiefe nicht bekommt. Also die hat Freiburg in der ersten Halbzeit komplett weggenommen, auch in der zweiten Halbzeit eigentlich überwiegend, außer halt beim 2-1 und beim 3-1. Und alles andere, was irgendwie aus einem geordneten Aufbau passiert, habe ich das Gefühl, da entsteht nicht arg viel. Also da fehlt, finde ich, ein Dani Olmo unglaublich, der da Sachen kreiert hat letzte Saison. Xavi könnte das wahrscheinlich, hatte erst keinen guten Start, ist jetzt verletzt. Da bin ich gespannt, da muss man auf jeden Fall Lösungen finden, vor allen Dingen gegen Mannschaften vielleicht auch nochmal, die ein bisschen weniger Anspruch haben, das Spiel selbst zu machen als Freiburg, weil das muss man wirklich sagen, das hat mir auch persönlich super gut gefallen. Man hatte wirklich gute Lösungen gegen das Leipziger Pressing und ich finde, man ist auch in der zweiten Halbzeit wieder besser damit zurechtgekommen, dass Leipzig nicht hoch angelaufen ist. Also gerade dann, als Muslia reinkam, der hat nochmal ein neues Element mitgebracht, hat im letzten Drittel nicht so tolle Entscheidungen getroffen, aber war im Aufbau ganz gut. Und Gregoritsch ein, zwei gute Aktionen. Also man hatte schon immer wieder Pläne, um ins letzte Drittel zu kommen. Hm. Wenn man das aber möchte, dann entstehen halt automatisch Umschaltchancen für Leipzig und da sind die immer noch sehr gut. Aber so richtig überzeugend tun sie mich nicht. Also ich finde, die sind nicht bisher in der Saison nicht so gut, wie sie in der Tabelle dastehen.
Ja. Ich meine, Tabelle ist natürlich gemeinsame Tabellenführung den Punkten nach mit Bayern. 14-3 Tore, Defensive steht sehr gut. Aber genau dieses Thema Chancen herausspielen gegen tiefstehende Gegner ist ein ewiges bei Leipzig. Und ich sehe ja sehr viele Spieltagspressekonferenzen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, Leipzig gehört zu den Teams, wo ich ganz oft bei den Fragen der Journalistinnen und Journalisten denke, ich habe ein anderes Spiel gesehen. Also bei dem Spiel war es auch so, kannst du uns mal erklären, warum Christoph Baumgartner das so toll gemacht hat, Xavi Simmons zu vertreten? Mhm. Ich denke mir so, ja, also Baumgartner war nicht schlecht, aber das eigentliche Problem ist immer noch da. Und das, obwohl Šeško eigentlich in einer sehr guten Form ist, man ihn auch viel öfter mal mit dem Rücken anspielen könnte, prallen lassen könnte auf Nusa und so weiter und so fort. Also da fallen einem ja schon Dinge ein, die funktionieren könnten. Ist natürlich auch schwieriger, wenn Kevin Campbell neben Haidara spielt, gebe ich zu. Aber ja, also ich sehe da ganz viele Probleme, ähnlich wie du sie erwähnt hast. Aber wenn du eine so gute Defensive hast und dann eben dann doch diese Qualität letztendlich, weil das gehört auch zu diesem Spiel mit dazu, hinten raus hält Atubolu auch noch 2-3 Mal richtig gut, da hätte auch noch das 4-1 fallen können. Also sprich, trotz all der Probleme hat es Leipzig auch wieder hinbekommen, sich dann doch auch ein Chancenplus herauszuarbeiten, obwohl man in der ersten Hälfte in den ersten 30 Minuten relativ deutlich unterlegen war. Das zeugt schon auch von der Qualität, die Leipzig hat, aber diese Grundsatzprobleme, die sind irgendwie nie so wirklich weggegangen. Vielleicht liegt das auch an der Philosophie, die hinter diesem Spielstil steht, dass die eben nicht vom eigenen Ballbesitz aus denkt. Ich habe aber eine Frage zum SC, die ich gerne noch dir stellen wollen würde. Auch vielleicht stelle ich sie einfach Carsten Schröder-Lorenz ganz genauso auch nochmal. Es kam ja später dann Gregoritsch in der 68. Minute und Lukas Höhler in der 87. Minute. Mhm. Und das ist mir schon vorher manchmal aufgefallen, in dem Spiel aber nochmal deutlicher. Die wirkten auf mich ein bisschen wie Fremdkörper in Freiburger Spiel. Kann es sein, dass deren Zeit mit den Änderungen, die du ja auch beschrieben hast, zum Beispiel Tempo in der Offensive, dass sich so ein bisschen der SC Freiburg unter Julian Schuster von ihren Fähigkeiten wegentwickelt?
Ich könnte es mir vorstellen, bei Gregoritsch sogar noch ein bisschen mehr als bei Lukas Höhler. Ich glaube, dass Gregoritsch diese Saison eher ein Spieler wird für gewisse Momente als für gewisse Spiele. Also, dass man eher so, keine Ahnung, man spielt gegen, Kiel ist wahrscheinlich das falsche Beispiel, irgendein Team, das tiefen Block spielt und man spielt zu Hause, man kommt nicht richtig durch und man möchte jemanden haben, um Boxbesetzung zu schaffen. Dann mit Sicherheit, aber man spielt mit einer sehr hohen Intensität gegen den Ball. Da ist Adamu unglaublich. Der läuft das dir 90 Minuten lang durch. Hat auch Probleme im Torabschluss, ist aber natürlich besser darin, die Tiefe zu attackieren als beide. Bei Höhler dachte ich eigentlich in der Vorbereitung, er wäre der klare Backup, weil er das auch bringen kann mit der Arbeit gegen den Ball und eigentlich auch nicht so langsam ist. Allerdings ist es auch ein bisschen der Schuster-Fußball, viel im Zentrum zu spielen, viel dann nochmal auf engen Räumen auch aufzulösen, dann auf den Flügel zu kommen, da Spielstärke von Höhler auch ein bisschen ein Problem ist, auch Adamu stärker. Ich glaube schon, dass du einen Punkt hast und dass es einige Spieler auch betrifft. Also ich mache mir zum Beispiel auch, wenn ich den Übergang machen darf, ein bisschen Sorgen um die Rolle von Maxi Eggestein, der im letzten Jahr zum krassen Führungsspieler geworden ist in Freiburg und als der eigentlich auch super wichtig ist, der aber nicht so richtig in beide Rollen im zentralen Mittelfeld passt. Also weil man spielt da auch, der Sechser muss sehr viel im Druck spielen, so ein bisschen wie der Leipziger Sechser. Also es hat so ein bisschen was von der RB-Doppelsechs. Und so auf engen Räumen im Druck angespielt ist nicht unbedingt der Eggestein-Stärke, da ist Höfler einfach deutlich stärker, hat man am Samstag auch gesehen. Und in diesem weiträumigen Gegenpressing, zweite Bälle jagen, ist Osterhage einfach unglaublich gut. Und deswegen ist so ein bisschen, eigentlich willst du Eggestein auf dem Feld haben, aber irgendwie passt er in beide Rollen nicht so richtig rein. Jetzt weiß ich nicht, ob Höfler so eine Leipzig-Rolle war am Samstag oder ob das jetzt so ein Zeichen ist, dass das jetzt für die nächsten Wochen so ist. Aber es ist schon so, Schuster-Fußball ist halt nicht Streichfußball. Und dann hast du halt Gewinner und Verlierer. Und also offensiv ist es, glaube ich, offensichtlich, dass es Gregoritsch und Höhler sein werden. Das ist schon so. Im Zentrum bin ich noch ein bisschen unschlüssiger.
Ja, gut, vielleicht ist da ja wirklich, also es waren jetzt ja die ersten Wechsel nach viermal identischer Startelf, deswegen fallen sie einem auch so besonders auf. Vielleicht waren aber die viermal identische Startelf die Anomalie und jetzt kommen wir in eine gegnerbezogene Rotation mit rein und dann ist es vielleicht in 10 Spieltagen gar kein Thema mehr, das muss man halt mal abwarten. Aber hättest du denn erwartet, dass Doan der Zielspieler für lange Bälle ist und der dann diese langen Bälle verlängert und das auch noch funktioniert? Das war noch so eine weitere Erkenntnis, die ich in diesem Spiel hatte.
Ich bin immer wieder beeindruckt, Kopfballqualität von Let's Doan, weil man vergisst das jedes Mal. Also es ist auch, das hat schon unter Streich letztes Jahr angefangen, dass er Anfang der Rückrunde sich beschwert hat, dass Grifo nicht so gut den zweiten Pfosten attackiert, wie Doan das macht. Und Doan macht es seitdem noch konsequenter. Seit Anfang dieses Kalenderjahres sieht man diesen Move, glaube ich, einmal pro Spiel, dass Grifo von links flankt oder Günther von links flankt und Zielspieler ist halt nicht der Mittelstürmer oder einer der nachrückenden Zentrumspieler, sondern Doan am langen Pfosten für einen Kopfball. Und ich glaube, das ist das vierte oder das fünfte Tor, das so gefallen ist, dieses Kalenderjahr. Und das erwartest du halt nicht, wenn dann 1,72 Meter großer rechts außen steht. Aber er hat ein super Timing dafür. Und das funktioniert halt auch bei diagonalen Verlagerungen. Also Lienhardt macht das schon häufiger mal.
Ja, und diese Ablagen auf Dingchi, die haben mir wirklich gut gefallen, weil Dingchi im Zentrum werde ich persönlich, glaube ich, immer noch nicht so warm mit und ich glaube, dass das ähnlich ist, wie es ihm auch geht. Aber wenn er tief geschickt wird mit so einer Verlängerung, dann ist er wieder voll in seinem Element. Dann merkst du richtig, Mensch, jetzt kann er Dingchi-Dinge tun und das tut ihm gut. Und trotzdem sprechen wir hier über ein 1:3. Das ja, also interessanter Spielverlauf. Wir werden auf jeden Fall über den SC ja auch noch ausführlicher in dieser Woche sprechen. Es geht interessant weiter für Freiburg. Heimspiel gegen den HSV im DFB-Pokal und dann Heimspiel gegen Mainz 05. Man hat 15 Punkte. Man ist ja auch historisch gut gestartet, muss man sagen, in dieser Saison. Also dementsprechend kann man dieses 1:3 sicherlich verschmerzen mit Blick auf die Tabelle. Für Leipzig ist es natürlich logischerweise, da man gewonnen hat, ebenso. Und bei allem, was wir, ich denke auch zu Recht, bei Leipzig einschränkend gesagt haben, gehört aber auch mit dazu. Leipzig ist eins von zwei Teams, das noch ungeschlagen ist in dieser Saison. 20 Punkte aus 8 Spielen. Jetzt geht's dann weiter im DFB-Pokal zu Hause gegen St. Pauli und dann wird man bei Borussia Dortmund spielen. Da können wir, glaube ich, auch gespannt drauf sein auf diese Partie. Gespannt sein konnte man auch auf den Freitagabend. Der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Nina, sie wiegt schon so ein bisschen abwägend den Kopf. Wir wussten doch gar nicht, wie, Nina, wie dieses Spiel laufen würde. Ja, denn, seien wir ehrlich, also ich habe ein paar Dinge vorzulesen aus dem Spielfilm, aber es war zumindest auch sehr einseitig ganz lange Zeit. Also ja. Amiri schießt aus großer Distanz aufs Tor. Burkhardt musste verletzt raus in diesem Spiel. Es gehört leider auch mit dazu, wieder eine Verletzung bei Burkhardt. Hack trifft den Ball nicht nach einer Flanke von Honorar. Sieb schießt knapp am Tor vorbei. Cassie spielt einen Konter nicht aus und trifft mit einem guten Schuss kurz danach nur Leine und nicht das Tor. Nicolas pariert einen Schuss von Nebel. Das alles waren so kleinere bis halbgroße Chancen. In der 55. Minute fällt dann allerdings ein Tor. Cassie flankt von der rechten Seite an den Strafraumrand auf Amiri, der bringt Nebel im Ballbesitz, dessen Flanke von rechts grätscht Leiner ins eigene Tor. Er will mit links klären und schießt sein rechtes Bein an und so geht der Ball dann ins Tor. In der Entstehung hatte Mainz den Ball gut gewonnen und jetzt dachte man sich, naja, jetzt hat sich Mainz für ja wirklich ein dominantes Spiel, relativ dominantes Spiel belohnt, aber dann kommt 2 Minuten später Honorar. Player spielt auf Honorar und der schlägt eine wirklich perfekte Flanke. Eine Flanke wie, die würde auch ich mir einrahmen, so schön war diese Flanke. Auf Tim Kleindienst, der den perfekten Kopfball macht, zwischen den Innenverteidigern, nicht mehr verteidigbar und erzielt damit das 1:1. Vorher hatte Reitz einen zweiten Ball eingesetzt und dann eben Player sich gut per Grätsche den Ball dann auf Honorar gelegt. Aber so schnell war dann die Führung von Mainz 05 wieder dahin. Und es ging wieder los mit dem Anlaufen. Inzwischen ist dann auch Kevin Stöger auf den Platz gekommen auf Gladbacher Seite. Er steitert mit einem Kunstschuss, hätte fast Robin Zentner überraschen können. Dann schießt Leitsch nach einem Freistoß über das Tor, relativ freistehend. Zentner pariert einen Freistoß von Stöger und direkt danach einen Kopfball nach Ecke von Jens. Zentner pariert gegen Weigel und Itakura schießt knapp am Tor vorbei. Und dann endet dieses Spiel, Nina, aufregender, als es begonnen hat. In Summe war es dann aber doch eher, ja, es war ein 1:1. Es hat uns langsam in diesen Spieltag reingeholt. Wir wurden nicht überfordert, so kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, das stimmt. Bis auf vielleicht die letzten Minuten, die da wirklich nochmal richtig wild geworden sind. Aber so im Großen und Ganzen fand ich, war das aus beiden Seiten ein unfassbar frustrierendes Spiel. Also wirklich, ich habe mit beiden Vereinen nicht wirklich viel zu tun, mit beiden Fanlagern, finde die schon sympathisch, aber ich fand es einfach unfassbar frustrierend, weil Gladbach super schnell, total ratlos und lustlos gewirkt hat. Also die haben, ja, Mainz hat ihnen erstmal das Spiel überlassen und die haben dann in der Innenverteidigung da die Bälle hin und her sich gepasst, Ewigkeiten, und wussten nicht so richtig, was sie anfangen sollen. Das meinte ich eben auch so, dass bei denen eben nicht so viel Agilität drin war, nicht so viel Idee, Kreativität nach vorne, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann ist Mainz eben besser reingekommen ins Spiel. Das ist ja schon gesagt, hatte dann auch vor allen Dingen Amiri unfassbar viele Distanzschüsse, die er da losgezogen hat. Immer, immer wieder, die wirklich schön aussahen. Ich bin großer Amiri-Fan, aber der hatte halt einfach, ich weiß nicht, kein Glück oder halt dann doch nicht das, ja, Können genug. Und da war dann halt wirklich das Frustrierende. Ey, Mainz, die haben das wirklich richtig gut gemacht. Haben aber die Dinger nicht gemacht. Und das war halt so frustrierend, hat dann im Abschluss einfach die Genauigkeit gefehlt. Vielleicht war es dann eben auch die Besetzung. Eben Burkhardt irgendwie nach 20 Minuten schon raus. Also aus beiden Seiten absolut frustrierend. Gladbach auch mit unfassbar vielen Fehlpässen da insgesamt. Also vorne Player, Hack, Honorar, Kleindienst konnten auch Ewigkeiten die Bälle einfach nicht halten. Und das war wirklich, also ich habe mir zwischendurch echt gedacht, oh Leute, ey, was ist das hier eigentlich? Und dann nebenbei eben die DFB-Frauen, die da sehr viele Tore irgendwie in ihrem Spiel haben gegen England. Aber hinten raus hat es ja nochmal ganz, ganz viele Chancen gegeben. Ja, aber so würde ich das Spiel erstmal im Großen einordnen.
Mhm. Könnt ihr mir erklären, was der Gladbacher Plan zu Spielbeginn mit Ball war?
Ja, weil nicht wirklich, der Antwort ey. Natürlich nicht.
Na, nee, aber also jetzt mal ehrlich.
Wirklich nicht.
Also die waren mit Viererkette tief und mit beiden Sechsern tief. Und dann hatten die da irgendwie kontrollierten Ballbesitz. Und dann war der Abstand riesig zur offensiven Dreierreihe und zu Kleindienst. Und dann musste man irgendwann den Ball langkloppen, weil man dann doch mal Pressingdruck hatte. Und wenn der Ball abgelegt wurde, man hatte gar keine Chance, zweite Bälle einzusammeln, weil dieses riesige Loch waren einfach nur Mainzer.
Ja.
Und dann hat man irgendwann angefangen, ist Player tiefer gekommen. Player hat aber einfach individuell keinen guten Tag, finde ich. Und also da war gar kein Übergang irgendwie vom eigenen Aufbau. Es ja. Und
der Plan, entschuldige, ja.
Nee, mach ruhig.
Der Plan, so würde ich den beschreiben, war halt, wie du sagtest, erstmal ruhiger Aufbau, Punkt.
Na.
So hat es ausgesehen zumindest.
Ja, aber wie soll denn das ein Aufbau sein, wenn du immer wieder zurückfallen lässt in die erste Hälfte? Ich habe nachts geträumt von Julian Weigl, der Platz hat zum Aufdrehen, aber den Ball wieder prallen lässt auf Itakura.
Ja.
Also, das ist Mainz hat die ja nicht mal irgendwie rausgepresst, dass du dir denkst, okay, gut, das war jetzt richtig höchstes Tempo. Natürlich gab es diese Aktionen, aber Borussia Mönchengladbach in der ersten Hälfte war wie ein Mobile. Mhm. Du hattest oben quasi Mannschaftsteil 1, großen Platz, so wie du es beschrieben hast, Patrick, und dann unten Mannschaftsteil 2 und die beiden haben so ein bisschen sanfte im lauwarmen Wind so ein bisschen vor sich hin sich bewegt, aber passiert ist nichts. Es wurde dann besser in der zweiten Hälfte, aber
vor allen Dingen mit Stöger, auch mit der Einwechslung von Stöger dann.
Genau, aber auch vor allem viel mit Standards. Also in der zweiten, vor allem die Schlussphase, da gab es ja Chancen auf beiden Seiten und Gladbach hätte dieses Spiel auch gewinnen können und dann hätten wir auch nicht gesagt, es wäre total unverdient gewesen, weil, aber die Entstehung der Chancen war eben ganz oft waren der Standardsituation, eben Einzelaktionen von Stöger und es folgt eben keiner Systematik. Und eigentlich war auch sinnbildlich fürs Gladbacher Spiel, dass der für mich beste Spieler bis dahin dann das Eigentor schießt. Ich fand, Stefan Leiner hat wirklich eine gute Partie gemacht. Der hatte wirklich viele gute Defensivaktionen in der Anfangsphase, hat in der 40. so einen Schuss geblockt. Das hätte sehr gut ein Tor werden können für Mainz 05. Und ausgerechnet er muss dann das Eigentor schießen.
Aber
Entschuldigung.
Nee, du.
Aber das lenkt auch schon den Blick auf Mainzer Seite, weil nämlich bei Mainz waren auch viele Dinge okay. Aber also die Chancen waren nicht riesig, die man hatte, obwohl man 10 Schüsse hatte. Und da war eben dann dieser geblockte Schuss nämlich schon eine der größeren Chancen. Deswegen habe ich mir das auch so aufgeschrieben. Mhm. Und gleichzeitig hast du gegen einen Gegner gespielt, der im Pressing wirklich, also Wassertemperatur lauwarm, maximal. Das Pressing war absolut halbgar. Gladbach ist angelaufen, aber langsam. Und sie hatten keine Kompaktheit in den eigenen Linien. Also da konnte Mainz wirklich gut reinspielen. Und gerade Paul Nebel hatte den Abend seines Lebens, weil der richtig viel Platz hatte da im rechten Halbraum. Sich auch immer wieder gedacht hat, ach so, ja, dann dribbel ich da doch mal rein. Und dann aber, was machst du dann, Paul? Da haben dann die Anschlussaktionen gefehlt. Und da hat Mainz 05 so viel liegen lassen, weil sie manchmal die falsche Entscheidung getroffen haben. Amiri wieder diesen Trip hatte, dass er dann sich jeden Schuss nimmt. Was er eben manchmal immer noch hat, weil Mwene manchmal, also andere Teams machen so, dass wenn auf dem rechten Flügel der Ball ist, dass dann der linke Schienenspieler reinzieht in den Strafraum. Das hat Union unter Urs Fischer so ein bisschen in die Liga mit reingebracht. Mwene hat das nicht gemacht. Zumindest manchmal hat das nicht gemacht. Und solche Sachen, und das ist alles nicht schlimm, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber ich muss sagen, mich hat das richtig nervös gemacht, als ich das gesehen habe.
Ja, vor allen Dingen, also das ist dann auch sagt sehr viel dann aus über das Mainzer Spiel, auch dass sie eben so viel dann vom Spiel auch hatten, aber das Tor dann ein Eigentor ist.
Ja, genau. Und ich frage mich nämlich ehrlich gesagt bei beiden, aber nur mit unterschiedlicher Dringlichkeit, was das Ganze eigentlich soll. Also was eigentlich, wie wollt ihr Fußball spielen, wo wollt ihr Tore erzielen und wie wollt ihr vor allem konstant immer wieder Situationen herstellen, in denen ihr Tore erzielt? Und da ist die Dringlichkeit bei Mainz 05 eine viel geringere, weil andere Ansprüche und es funktioniert besser. Das, was man tut, ist an manchen Tagen richtig gut. Und bei Gladbach ist die Dringlichkeit höher, weil man sich das jetzt einfach schon so lange anguckt, man mal kurz Hoffnung hatte in der Saison und jetzt sieht, oh Gott, es ist wieder einfach so wie immer bei Gladbach in den letzten Jahren. Es ist eigentlich ehrlich gesagt nicht zu ertragen.
Es ist ein riesengroßes Fragezeichen einfach. Also die Frage nach dem Plan, Patrick, ja, absolut. Und dazu dann eben diese unfassbar vielen Fehlpässe. Zweikampfführung, du hast gerade gesagt, Max, das Pressing war lauwarm. Zweikampfführung war auch maximal lauwarm. Also da war, weiß nicht, habe ich mir hier irgendwie aufgeschrieben, wann war das? Relativ spät, dann auch genau in der zweiten Hälfte, kurz nach Seitenwechsel, kurz nach der Halbzeitpause. Da waren sie ja mit ein bisschen mehr Intensität mal mit dabei. Aber trotzdem war super schnell auch wieder klar, Rocco Reitz ist da so ziemlich der Einzige gewesen, der halbwegs konsequent in die Zweikämpfe gegangen ist. Ansonsten war das so ein, ja, ach shit, Ball ist weg.
Ich muss jetzt auch noch eine Frage stellen bei Gladbach, die wahrscheinlich auch, für die es auch keine Antwort gibt, aber ist auch, wenn man Pressing und Zweikampfverhalten bespricht, ich frage mich, warum man so einen krassen Mannbezug spielt, also der ist ja wirklich, der ist fast noch deutlicher als bei jedem anderen Team in der Liga, wenn ich absolut keine Spieler habe, die einen verlorenen Zweikampf covern können. Also ich, jedes Mal, wenn ein Mainzer dann mal eine Dribbling-Aktion gewonnen hat, Paul Nebel sehr häufig zum Beispiel auch, den hast du gerade schon angesprochen, Max, da ist kein Gladbacher, der irgendwie das Tempo hätte, um dann seinem Mitspieler zu helfen, sondern man muss dann irgendwie in Ordnung bleiben und dann hast du immer ein Loch. Und das Mainz, das im letzten Drittel nie bestrafen konnte, es war so frustrierend.
Ja, wie ich sagte, ne, frustrierend. Aber Paul Nebel fand ich, den würde ich auch nochmal irgendwie rausheben, der hatte auch in der einen Situation einen Pass super gut auch durchgelassen, wo er einfach mal einen kleinen Sprung drüber gemacht hat. Und davon bin ich generell riesengroßer Fan. Und er hatte da einfach irgendwie auch eine ganz gute Übersicht und so auch über das gesamte Spiel. Der hatte hinten raus, glaube ich, auch nochmal irgendwie so einen Schuss, den er knapp drüber gesetzt hat. Also der hat mir gut gefallen. Auch wenn, Max, du dich gefragt hast, was er denn sonst noch machen kann in der Offensive.
Ja, ja,
aber Stefan, Paul, wo willst du hin?
Ja, weil, ne, aber das lag gar nicht so sehr an ihm, fand ich eben, sondern eben, weil nicht klar war, was man dann eigentlich offensiv so machen will. Also, weil eben Kassier auch manchmal gar nicht da war, um zu helfen. Und Amiri auch. Ja, also hätte Gladbach gegen ein Team gespielt, was quasi in den offensiven Abläufen gefestigt ist und was vielleicht auch, das, wo nicht der Stoßstürmer raus muss nach 20 Minuten und dann mit Amino Sieb jemand reinkommt, der auch viel probiert, aber der sich auch immer noch finden muss, vielleicht auch in dieser Liga, dann hätte Gladbach diese erste Hälfte schon so deutlich auch nach Toren verloren, dass man nicht wieder zurückkommen hätte können, glaube ich, in dieses Spiel. Und daher kommt, also deswegen quasi Mainz war ja überlegen und die Kritik, die ich habe, kommt eben daraus, dass ich sage, warum ist aus dieser Überlegenheit so wenig Klares rausgekommen. Gleichzeitig stimmt es aber auch, dass hinten raus Gladbach dann Chancen hatte, wo man dann aber auch fragen muss, ja, warum kommt denn dann Kevin Stöger erst zu spät und warum reagiert man da nicht vorher und warum gibt es so viele Abers in diesem Kader und in diesem Spiel? Also Rocco Reitz ist einer der besten Zweikämpfer auf dem Feld. Wollte er seine Passquote wissen? 56%. Also was ist passiert, nachdem er die Bälle erobert hat? Ja, in der Hälfte der Fälle war der Ball wieder weg. Und das ist halt dann, also, aber ich meine, das wissen auch alle Borussia-Fans, so ein bisschen gehen da noch die Meinungen auseinander. Ich habe als Feedback, also es war nur eine Einzelmeinung, aber da habe ich gespiegelt bekommen, dass ich mich in der letzten Sendung zu sehr von der negativen Stimmung rund um die Borussia hätte anstecken lassen. Deswegen habe ich da jetzt extra nochmal bei diesem Spiel drauf geguckt und wollte quasi positiv rangehen und ich kann dir zurückmelden, lieber, ich glaube es war bei Twitter-Nutzer, ich sehe es leider nicht. Also ich sehe die positiven Dinge außer in der Schlussphase nicht und selbst da haben sie mich nicht ganz überzeugt.
Da kann man dann sagen, ne, hinten raus so lang nochmal irgendwie so viel Kraft noch finden und was auch immer, aber das ist halt wirklich so Cherry-Picking dann und eher ein Ignorieren der wirklich großen Fragen. Und du sagst, da sind sehr viele Abers und da sind halt auch wirklich unfassbar viele Warums.
Ja. Also vielleicht auf einer positiven Note zu enden. Kurzes Lob für die unfassbare Parade von Robin Zentner gegen den Kopfball aufs eigene Tor von Moritz Jens, sonst das 2-1 für Gladbach gewesen wäre. Das war wirklich krass.
Zentner auch ganz stark, der hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war, da im zwei Leute zusammengerauscht sind vor ihm. Genau, der Jens war das auch, nach einem Luftzweikampf wegen einer möglichen Kopfverletzung irgendwie am Boden gelegen hat. Und Zender ist sofort hin und hat gecheckt. Und das fand ich, war wirklich richtig gut.
Aber absolut. Ja, Robin Zentner, gutes Spiel gemacht und vielleicht macht er das ja jetzt dann auch im Heimspiel gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und dann auswärts beim SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Gegner für Mainz 05. Mainz steht bei 9 Punkten, aktuell auf Rang 13, also so ein bisschen in diesem sehr eng gestauchten Mittelfeld der Liga noch. Also ein Sieg und man wäre schon, könnte auf Rang 8 liegen. Also das meine ich eben mit gestaucht. Da wollen wir jetzt den Tabellenplatz noch nicht überbewerten. Das tun wir auch bei Gladbach nicht. Die liegen auf Rang 11, haben 10 Punkte und damit eben einen mehr als Mainz 05. Für die Borussia geht es jetzt dann zur Eintracht nach Frankfurt und dann ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Vielleicht sind wir jetzt in der richtigen Stimmung, um über Borussia Dortmund zu sprechen. Und wir haben uns immer gefragt, was war die innere Logik eigentlich meiner Reihenfolge? Vielleicht war sie eine emotionale und ich habe es selbst gar nicht gemerkt, als ich das...
Ich gehe einfach nur bergab. Nee, für Augsburg-Fans ganz super.
Also der BVB. Ihr habt es mitbekommen, liebe Leute. Unter der Woche hat man bei Real Madrid mit 2-0 geführt. Und dann hat unter anderem Emre Can gegen Vinicius Junior im 1-gegen-1 verteidigen müssen. Endergebnis war auf jeden Fall 2-5. Und jetzt fuhr man nach Augsburg und wir alle wissen, was in Augsburg schon so oft passiert ist für Borussia Dortmund. Und dann geht aber dieses Spiel anders los. In der 4. Minute spielt Malen einen Doppelpass mit Gerasi, bekommt den Ball toll zurück. Robeleo will den Tunnel noch verhindern. Ganz interessante Szene, wenn ihr euch das nochmal anguckt. Schaut mal nur, was Robeleo macht. Der schlägt die Hacken so zusammen, fast so, als wolle er salutieren. Deswegen kann Gerasi an seinen Beinen vorbeipassen. Sieht im Nachhinein dann etwas unglücklich aus. Und Malen trifft dann auch mit einem tollen Schuss zum 1-0 und der BVB führt in diesem schwierigen Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Aber was passiert dann? Unglaubliche Unsicherheit bei eigenen Abstößen. Ich habe noch nie ein Team gesehen, das so erfolglos war im Ausspielen, im kurzen Ausspielen von Abstößen und das trotzdem einfach durchgezogen hat bis zum Ende. Kobel hat schon zweimal fast den Ball verloren, weil er angepresst wurde und sie haben es wieder und wieder und wieder gemacht. Und dann fällt auch noch als Ausgleichstreffer in der 25. Minute ein Treffer aus 25 Metern von Claude Maurice, bei dem man Gregor Kobel zumindest fragen kann, ob nicht vielleicht ein Zwischenschritt noch möglich gewesen wäre. Auf jeden Fall steht es dann 1-1 und dieser tolle Start für Borussia Dortmund, er ist dahin. Dann muss in der Halbzeit auch noch Waldemar Anton angeschlagen raus, für ihn kommt Emre Can. Der klärt dann in der 50. Minute eine Flanke von Rex Bitschei unsauber direkt auf Claude Maurice und der schlänzt den Ball wunderbar ins Eck zum 2-1. Das heißt, Borussia Dortmund liegt zurück und muss jetzt anlaufen. Aber es gibt zwar einzelne kleinere Chancen, gerade Jamie Gittens fällt da positiv auf, aber nicht so arg viele und es gibt auch keine richtige Drangphase. Kaba kommt irgendwann, der sieht die erste gelbe Karte in der 71. Minute und dann in der 99. Minute für ein klares Halten an Rex Bitschei die zweite gelbe Karte. Das heißt, Borussia Dortmund beendet dieses Spiel auch noch in Unterzahl, aber das ist, glaube ich, egal. Wichtiger ist, es bleibt bei diesem 1-2. Und es bleiben eben auch hier, Patrick, viele Warum-Fragen. Und ich weiß, dass es sehr einfach ist, auf dem BVB rumzuhacken und das ist, eigentlich ist mir das auch oft zu einfach. Aber dieses Spiel hat mich auch tatsächlich nachhaltig, also ich bin jetzt bereit, über Grundsatzfragen wieder beim BVB zu sprechen, obwohl ich eigentlich immer, gerade bei neuen Trainern, auch sagen will, ich will auch nicht jede negative Halbwelle mitnehmen. Aber kannst du mir erklären zum Beispiel, warum man das so durchziehen wollte, was man sich vorgenommen hat, unter anderem mit dem flachen Rausspielen von hinten raus, obwohl im Grunde ab Minute 11, 12, 13, 14 zu sehen war, das wird heute schwierig.
Ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht fange ich an, sorry an alle Augsburg-Fans, wir werden gleich noch positiv über euch reden. Aber wir müssen, glaube ich, mit BVB anfangen. Ne? Vielleicht fangen wir erstmal an. Ich war stunned, als ich die PK gehört habe und Nuri Sahin ausschließlich von zwei unglaublichen Gegentoren gesprochen hat und überhaupt nicht über die eigene Ballbesitzqualität. Also ich glaube, der frühe Plan war, dass man irgendwie in die Tiefe kommt, in den Zwischenräumen zwischen Schienenspieler und äußeren Innenverteidiger, weil Freiburg das letzte Woche sehr gut geschafft hat gegen Augsburg. Das hat man am Anfang, glaube ich, einmal über Gittens und einmal über Malen geschafft und danach nie wieder. Der flache Abstoß ich verstehe es einfach nicht. Vor allen Dingen, weil man es ja auch gar nicht, man müsste ihn ja gar nicht so ausspielen, wie man es gemacht hat. Man kann ja auch flach aufbauen, ohne Gregor Kobel direkt in Druck zu bekommen. Man könnte auch einfach sagen, Kobel macht den flachen Abschluss auf Schlotterbeck zum Beispiel. Und der hat danach Anspielstationen, weil man da halt einfach deutlich mehr mit einem qualitativen Anschluss rechnen kann. Das wirkte einfach so, als hätte man überhaupt keine Reaktion auf das, was dann Augsburg angeboten hat. Und also Dortmunder positive Aktionen hingen eigentlich, wenn dann, damit zusammen, dass Nico Schlotterbeck irgendwas Cooles gemacht hat im Aufbau oder man es irgendwie geschafft hat, dass Serhou Guirassy den Ball berührt hat, weil dann meistens der First Touch einfach gut genug war, dass er irgendwie einen anderen Mitspieler reinbekommen hat. Und sonst war da nichts. Also wirklich, ich bin absolut ratlos. Ich fand auch Sabitzer und Brandt, war ich super enttäuscht von. Die haben ein paar okaye Aktionen gehabt, dann näher am gegnerischen Tor, aber die haben der eigenen ersten Reihe überhaupt nicht geholfen im Aufbau. Ein Metscher stand da allein im Sechserraum gegen das Augsburger massive Zentrum. Schlotterbeck und Anton waren am Ball und da waren eigentlich Halbräume frei für Sabitzer und Brandt. Die hätten sich dann nur anbieten müssen, aber die haben es einfach nicht gemacht. Sind einfach hoch stehen geblieben. Und dazu hast du halt dann Rierson und Benze Baini. Rierson ist meistens sehr weit hochgeschoben, war, glaube ich, taktischer Plan, aber du kannst halt auch einfach nicht blind hochrennen, wenn du eigentlich eine Anspielstation liefern solltest. Ich finde tatsächlich, Benze Baini war mein positivster Dortmunder, weil der als einziger irgendwie intelligent drauf reagiert hat, was in dem Spiel passiert ist. Der ist immer mal wieder eingerückt, wenn da ein Raum frei war. Er hat die Breite gehalten, hat damit Schlotterbeck Anspieloptionen geliefert und alle anderen haben das irgendwie geschehen lassen.
Ja, also ich hätte jetzt im direkten Vergleich Guirassy und Gittens noch mehr hervorgehoben, aber gerade was eben das Reagieren auf das, was der Gegner macht, angeht, da sehe ich deinen Punkt. Ich meine, es gab ja auch eine Reaktion in der Halbzeit dann und wir wissen nicht, ob Emre Can jetzt Innenverteidiger gespielt hätte, wenn Waldemar Anton nicht ausgewechselt hätte werden müssen. Aber du hast vorhin ein Wort gebraucht, was ich hier auch nochmal sehr passend finde, nämlich Sense of Urgency, also einen Begriff hast du gebraucht, eben quasi das Gefühl für die Dringlichkeit einer Aktion, die man ausführt. Und das war das, was mich bei diesem Spiel so fassungslos gemacht hat, weil das hat, glaube ich, nicht mit dem Trainer zu tun, das hat nicht mit Qualität der Spieler zu tun, das hat vielleicht irgendwie mit Mentalität zu tun, aber eigentlich glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach eine grundsätzliche Haltung eines Leistungssportlers, die du hast oder haben solltest. Und diese Dringlichkeit, die habe ich bei Dortmund nicht gesehen. Also, du kannst Probleme haben, gerade in Augsburg, bei vielen Dingen, die Augsburg gut gemacht hat. Aber dann musst du doch darauf reagieren. Das ist, glaube ich, deswegen ist Benze Baini so aufgefallen, weil der hatte diese Sense of Urgency und der hatte dann eben, der hat seine Pässe versucht, schneller zu spielen. Der hat versucht, giftig zu sein. Der hat auch versucht, seine Gegenspieler zu nerven, eben was dagegen zu halten. Und die anderen haben wie in so einer Trainingsübung immer wieder und wieder denselben Aufbau probiert. Also ich habe mir aufgeschrieben, Abstöße wie eine griechische Tragödie. Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil griechische Tragödien sind abwechslungsreicher. Da verändert sich mehr. Da gibt es ein retardierendes Moment und dann nochmal hinten raus eine große Wende, bevor es dann zur Katharsis kommt. Bei Dortmund war es ja immer gleich. Und mir ist die Pressekonferenz auch aufgefallen. Ich weiß aber nicht, wie ich diesen Fokus auf Nuri Sahin empfinde, weil es gibt viel, was man an ihm kritisieren kann. Gleichzeitig, wer hätte denn erwartet, dass er ein fertiger Trainer ist, der jetzt damit umgehen kann? Also jeder, der das von ihm einfordert, man kann es natürlich fordern, aber man kann es eigentlich nicht erwarten. Deswegen will ich es auch noch nicht so überbewerten. Ich finde auch, dass da manches kommunikativ nicht gut war und fürchte auch, dass das jetzt nicht so positiv alles wie für ihn weiter verlaufen wird da beim BVB. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass du ein Team hast, was in Führung geht, was dann einen dummen Ausgleich kassiert und was dann aber nicht in der Lage ist, eben darauf zu reagieren und eben zu sagen, gut, dann müssen wir es heute eben anders machen. Dann müssen wir es halt dreckig machen oder wir müssen es schnell machen oder wir müssen es direkt machen oder wir lassen es halt irgendwie Nico im Aufbau machen oder wir schlagen halt immer lang auf Seru. Das, irgendwie wird das schon. Keiner von denen hat irgendwie das Gefühl dafür oder den Anspruch an sich oder vielleicht auch nur den Instinkt zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt anders. Weil wir müssen jetzt erstmal irgendwie dieses Spiel hier gewinnen und Augsburg wäre auch verwundbar gewesen mit Wolf und Matsima als rechten Innenverteidiger und rechten Verteidiger. Das wäre zum Beispiel so eine Lücke gewesen, in die du reingekommen wärst. Giannoulis, der offensiv wirklich gute Aktionen hat, aber du hast es ja auch angesprochen. 2-3 Mal sind sie auch in seinen Rücken gekommen. Jakic, immer noch nicht der alte Jakic. Wir haben ja gerade einen Augsburg-Schwerpunkt gemacht in der letzten Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr nochmal nachhören, da haben wir das alles besprochen. Und das ist das, was tatsächlich, ich wusste, ich kannte das Ergebnis, bevor ich das Spiel gesehen habe und war dann trotzdem nochmal emotionalisiert von diesem Spiel. Das hätte ich nicht erwartet, ehrlicherweise.
Ja, ging mir ganz genauso. Ich war dann auch, ich weiß nicht, erinnerst du dich, als wir vor ein paar Jahren die Diskussion bei den Bayern geführt haben, dass Joshua Kimmich nie einen Pass spielt in unter 2 Ballberührungen, sondern den dann immer noch ein drittes und viertes Mal berührt. Das ist bei Dortmund jedes Mal passiert und zwar aber halt nicht, weil irgendjemand das Spiel verschleppen wollte, sondern weil derjenige, der am Ball war, einfach keine Optionen hatte. Weil keine Mitspieler irgendwas angeboten haben. Gerade, also Schlotterbeck und Antoine in der ersten Halbzeit und dann Schlotterbeck und Schahn in der zweiten Halbzeit, die waren halt, die hatten nichts. Also wirklich nichts, was ihnen geholfen hat. Und man hatte dann halt noch dazu, finde ich, auch das Gefühl, dass man also Anfang der zweiten Halbzeit fand ich es ganz schlimm, dass die langen Bälle, die man dann irgendwann gespielt hat, überhaupt nicht vorbereitet waren. Ich finde, in der letzten halben Stunde war das ein Müh besser, ein Müh. Und dann waren aber die Aktionen, die in der gegnerischen Hälfte mal gefährlich geworden sind, die sind keiner Logik gefolgt, sondern es waren dann mal Gittens, mal eine individuelle gute Aktion. Ich finde auch, Maxi Bayer hatte mal ein, zwei okaye Aktionen, auch wenn er immer noch wie ein Fremdkörper wirkt in dieser Offensive. Aber du hattest kein Gefühl, dass da irgendwas einem Plan folgt, dass die Spieler wissen, ich mache das, wenn mein Mitspieler das macht. Sondern es ist einfach rein auf die individuelle Qualität verlassen. Und ja, dafür brauchst du dann, glaube ich, ein paar mehr Spieler, die in guter Form sind als nur Seru Güvasi.
Und es ist dann eben auch extrem undankbar für die jungen Spieler, die da reinkommen. Also Bayer in der 63., Kaba in der 68., Kempel in der 88., das sind auch für die Spieler, also die freuen sich natürlich trotzdem, dass sie spielen können, aber das sind sehr undankbare Einwechslungen. Und da siehst du nämlich auch an der Art und Weise, wie Teams auf neue Spieler reagieren, also wie sie sie integrieren, kann man manchmal ganz gut ablesen, wie gut das spielerische Fundament von Teams ist. Also wenn sich Neuzugänge sehr schwer tun, sich anzupassen, dann hat es auch manchmal damit zu tun, also entweder machen Teams dann was ganz Verrücktes, was die erst lernen müssen, also wir erinnern uns früher beim SC Freiburg in den frühen Streichjahren, wo die Neuzugänge immer 1,5 Jahre gebraucht haben, bis sie wussten, wie Freiburg tickt, oder bei Union war es zum Beispiel auch so unter Urs Fischer, dass das immer eine Weile gedauert hat, das war glaube ich, weil das so einzigartig war in der Art und Weise, wie man gespielt hat, aber das siehst du beim BVB auch, da kommt jemand rein und hängt quasi auch so lose in der Luft und bekommt wenig Hilfe und dass dann so ein Cole Campbell in der 97. Minute in Dribbling startet, wo er einfach nicht reingehen darf und so quasi die letzte Chance dahin schenkt für den BVB, ja, wem willst du das zum Vorwurf machen? Also das ist halt einfach auch sehr, sehr schwierig in so einer Situation.
Ich finde aber auch, dass man daran ein bisschen sieht, wie die so das Teamgefüge einer Mannschaft ist, wenn junge Spieler reinkommen, weil zum Beispiel ist auch Campbell, ist glaube ich eine Minute drauf, kriegt so einen Ball im Strafraum und haut über den Ball und danach geht senken sich so seine Schultern, sein Kopf geht runter und keiner aus dieser Mannschaft geht hin und sagt, hey, komm, mach weiter. Oder auch als Kaba vom Feld fliegt, er geht alleine runter, keiner geht hin. Und ja, stimmt. Das, ja, das finde ich kein so gutes Zeichen, wenn du 18-Jährige hast, die reinkommen, dann erwarte ich von einem Brandt, einem Sabitzer, einem Schlotterbeck, einem Benzebaini, keine Ahnung, wer jetzt zu dem Zeitpunkt alles noch drauf stand, das habe ich jetzt nicht ganz im Blick, aber es sind auf jeden Fall Spieler auf dem Feld, bei denen man erwarten könnte, dass sie zu den jungen Spielern hingehen und sagen, hey, komm, wir machen weiter, wir, alles gut, so, ja.
Guter Punkt. Also das ist die Sicht des BVBs auf dieses Spiel, aber du hast es ja zu Recht versprochen, wir wollen auch noch positiv über den FCA auch zu sprechen und mein Gott, kann das der FCA gebrauchen, dass man positiv über ihn spricht. Es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Wir haben es ja auch eigentlich angekündigt im Schwerpunkt, aber da könnt ihr nochmal nachhören, wie die Situation gerade bei Augsburg ist. Wer hat dir denn gut gefallen an diesem Nachmittag?
Ich fand die drei zentralen Mittelfeldspieler sehr gut. im 3-5-2. Ich finde, du hast Jakic ein bisschen kritisiert. Ich würde dem ein bisschen widersprechen. Er sieht beim 1-0 nicht gut aus und ich hatte den Schwerpunkt noch im Kopf und dachte, als ich das 1-0 Real Life gesehen habe, oh je. und ich finde, er hat sich aber voll reingekämpft in dieses Spiel. Hatte richtig gute Aktionen dann mit und gegen den Ball. Und ich fand Rex Bitschei richtig stark. Und dann natürlich Onyeka, der mir schon die ganze Saison ziemlich gut gefällt. Und dann muss man natürlich über Alex Claude-Maurice sprechen. Im internationalen Feed wurde drüber gesprochen, dass er wohl vor 2 Jahren Arsenal Interesse hatte. Und ich finde, man hat in dem Spiel ein bisschen gesehen, warum. Krasse Abschlussqualität, aber auch so, also wenn Augsburg mal am Ball war, war das ja eigentlich immer kurze Ballbesitzphasen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das hat er einfach richtig gut gemacht. Und ist bis zum Ende des Pressing durchgelaufen. Kann man nicht viel meckern über die Leistung. Und allgemein war halt wirklich also man kann Augsburg ja nicht zum Vorwurf machen, dass Dortmund keine Mittel hatte gegen den hohen Druck, den Augsburg durchgezogen hat und dass man das halt wirklich bis zur letzten Sekunde gemacht hat. Also man hat Dortmund konstant gestresst. Man ist überhaupt nicht in Versuchung gekommen, in einen tiefen Block zu rutschen. Man hatte zwar Phase im tiefen Block, aber wenn man rauskam, ist man immer rausgegangen, ist auch in der Nachspielzeit konsequent hoch angelaufen und hat einfach gesagt, okay, Dortmund kommt damit nicht klar, dann machen wir das jetzt auch. Und weil ich kenne genug Mannschaften in der Bundesliga, die dann in Versuchung kommen, dann die letzten 20 Minuten gegen Spitzenteam zu sagen, okay, jetzt, wenn wir hoch überspielt werden, dann ist ja das Risiko hoch. Aber ich glaube, das Risiko wäre deutlich höher gewesen, wenn man Dortmund irgendwie Ruhe gegeben hätte an diesem Tag. Mhm.
Ja, finde ich auch. Also Augsburg sehr, sehr gute Struktur, sehr intensiv. In 2, 3 Situationen hat es mich gewundert, dass wenn sie mal überspielt wurden, weil das ist natürlich auch mal vorgekommen, Dortmund hat sie schon hin und wieder mal aus dem Pressing rausgespielt, dann haben nicht alle im gleichen Tempo sich wieder hinter dem Ball bewegt. Aber dadurch, dass das Tempo beim BVB so gering war, wurde das nie bestraft. Also ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, in der das dann wirklich schwierig geworden wäre. Und dann hatte man die größten Probleme im 1-gegen-1 gegen Gittens vor allem. Und das ist aber halt auch seine große Stärke. Und gerade auch Marius Wolf, ich habe ihn ja auch so ein bisschen leicht kritisiert, weil er eben in defensiv manchmal erwischt wird, wenn er zu weit rausrückt. Aber ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, eben auch mit Blick auf das, was wir da mit Florian Eisele besprochen haben am Donnerstag. Joveleo und Schlotterbeck sehr, sehr, sehr stabil. Und in ihrem Windschatten dann eben auch jemand wie Matsima, so dass du eigentlich keine nennenswerten Erinnerungen an ihn hast, und das ist ein gutes Zeichen als Innenverteidiger gegen den BVB, dann hast du auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Spiel gemacht. Glabowitsch hat sich sehr clever verhalten, ich finde in der Art und Weise, wie er manchmal das Spiel schnell gemacht hat, manchmal aber auch das Spiel ganz schön langsam gemacht hat. Das war, also Augsburg wirklich gutes Spiel gemacht. Da kann man, vielleicht war das die Wende jetzt, werden wir natürlich erst wissen, wenn sie auswärts spielen, denn alle, die den Schwerpunkt gehört haben, wissen, das ist das Problem bisher von Augsburg gewesen.
Aber und ich würde vielleicht noch sagen, Augsburg war das Anti-Bochum diesen Spieltag, weil die hatten in den ersten 10 Minuten genau die gleichen Probleme, die Bochum hatte, dass sie so super hoch angelaufen sind im 3-5-2 und dann Probleme mit den Abständen dahinter hatten, dass die Dreierkette nicht konsequent nachgeschoben hat. Und das hat man nach 10 Minuten umgestellt und dann war dieser Zwischenraum für Dortmund ein bisschen weg und dann waren die paar Lösungen, die Dortmund am Anfang gefunden hat, dann auch relativ schnell aus der Welt.
Mhm. Das stimmt. Ja, sehr, sehr gute Beobachtung. Also Augsburg gewinnt mit 2-1 gegen den BVB, wird jetzt als nächstes gegen Schalke 04 spielen, also kann einmal das Ruhrgebiet so abwatschen, wenn man möchte, auch zu Hause gegen Schalke. Dann geht's nach Wolfsburg. Augsburg jetzt auf Rang 12 mit 10 Punkten. Und der BVB wird jetzt dann in Wolfsburg spielen und dann zu Hause gegen RB Leipzig. Die Situation spitzt sich zu. Man hat 7 Punkte Rückstand auf Bayern und auf Leipzig. Und vor allem das Wie der letzten Spiele ist natürlich das, was vor allem kritisiert wird. Der Dortmund-Schwerpunkt, er winkt am Horizont. Wahrscheinlich komme ich da nicht mehr lange drum rum. Mal sehen, wann es den dann hier gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Spiel gibt es noch, über das wir sprechen wollen. Und es gibt einen Grund, warum es jetzt erst drankam. Es war nicht so wahnsinnig spektakulär. Und das sage ich als jemand, der dieses Spiel 2-mal gesehen hat. Denn ich habe es mir am Samstagnacht als letztes Spiel angeguckt. Und dann habe ich am Sonntagvormittag in meine Notizen geguckt und dachte mir, das ist ja ganz schön dünn. Da steht ja gar nicht so viel. Da gucke ich es mal lieber nochmal, da war ich wohl nicht so konzentriert. Und ein bisschen was ist dazugekommen, aber wenn ich ehrlich bin, musste ich mir schon aus den Fingern saugen. Also es war auch einfach nicht so viel bei diesem Spiel. Es gibt ein paar Dinge, die dennoch passiert sind. Also Amura hat sein Tempo hin und wieder gut ausgespielt, ist aber selten zu Schüssen gekommen. Eggestein vergibt zwei Chancen nach Fehlern von Wolfsburg. Dann versemmelt Baku einen Konter von Amura und Irvine vergibt die beste Chance nach einem schönen Pass von Gilavogui. Direkt nach Wiederanpfiff kommt Amura zu einer guten Möglichkeit, nutzt sie aber nicht. Kevin Behrens wird in der 89. Minute eingewechselt und für seine homofeindliche Einstellung zu Recht ausgepfiffen und köpft dann auch noch eine Ecke über das Tor. Und dann ist dieses Spiel vorbei. Also ein paar kleinere Chancen gab es, aber am Ende war es ein 0:0 der 0:0igeren Sorte und bei dem man sich auch sehr gut über all die Nebenthemen unterhalten könnte, die es so gab bei diesem Spiel. Nina, was findest du erwähnenswert?
Erstmal die Fans generell, aber vor allen Dingen die Fans, die auf der Haupttribüne, glaube ich, gesessen haben, direkt unter den Kameras, die jeweils zum Anpfiff in der ersten und zweiten Halbzeit Konfetti hochgeschmissen haben, dass man das so schön gesehen hat von unten von der Kamera und dann auch mit so einem Banner auch hin und her gelaufen sind, glaube ich, teilweise, wo eben drauf stand, we love schwule Scheiße. Mhm. Fand ich sehr gut.
Bezieht sich natürlich, ich habe das jetzt genau, nicht erklärt, ja, aber Kevin Behrens soll bei einer Unterschriftenaktion, als er ein regenbogenfarbenes Trikot wohl unterschreiben soll, soll er gesagt haben, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Er wurde dafür intern sanktioniert. Der VfL wollte das geheim halten, aber ein Medium hat es veröffentlicht. Aber darüber hinaus würde ich die Kommunikation des VfL Wolfsburgs, der es ja immer so gerne vor sich her trägt dieses Engagement für, ja, jeder darf lieben, wen er lieben möchte, die würde ich als unglücklich bezeichnen. Ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster. Und darauf bezieht sich dann natürlich dann diese Banner.
Genau, weil St. Pauli hatte das ja auch selber, glaube ich, gepostet dann in den sozialen Medien auch, weil die sich das ja eben auch auf die Fahne schreiben. Ja, das fand ich irgendwie ganz süß. Ansonsten so beim Spiel insgesamt ist super viel zusammengekommen, finde ich, worüber wir schon in anderen Spielen auch gesprochen haben. A, Frustration wegen Abschlüssen, die einfach sonst wohin gehen, nur nicht ins Tor. B, wegen Ratlosigkeit im Spiel. Und ja, das ist dann irgendwie alles zusammengekommen. Also Wolfsburg hat mich da eben auch sehr an Gladbach erinnert teilweise, weil die auch total planlos gewirkt haben. Also nicht ganz so schlimm, weil man hat dann schon immer gesehen, ne, das Tempo von Amura ausnutzen wollen, aber es ist halt oft nicht angekommen. Also der Ball dahin kam viel zu selten. Dazu dann eben auch irre viele Ballverluste im Mittelfeld. Also da gab es eine Situation von Yannick Gerhardt, glaube ich auch, wo ich echt gedacht habe, sag mal, Himmelswillen, wie kann dir denn das passieren? Die Attitüde auf dem Platz auch einfach von den Spielern, fand ich, wirkte ratlos, lustlos, überfordert. In der zweiten Hälfte war es dann ein bisschen agiler. Also ich fand, da waren wirklich ein paar Parallelen auch zu Gladbach irgendwie da. Und bei St. Pauli eben, ne, die machen und tun, haben Chancen. Aber diese Abschlüsse, oh mein Gott. Also Johannes Eggestein, ich mag den total gerne irgendwie. Ich finde, der kommt immer wieder in ganz gute Situationen, aber da klebt dann sein Blick oft zu sehr am Ball und seinen eigenen Füßen, anstatt da dann auch wieder, wie bei Kiel, glaube ich, war das, wo auch Thema Übersicht ein Thema war, fehlt ihm dann einfach auch die Übersicht. Also, ja, fand ich auf beiden Seiten einfach frustrierend. St. Pauli, finde ich, hat da auch immer ganz gut, eigentlich eine ganz gute Strafraumbesetzung gehabt, wenn sie nach vorne gekommen sind. Das sind die gar nicht mal so selten gekommen. Zahlenmäßig zumindest eine gute Besetzung. Was sie daraus gemacht haben, ja, nichts.
Ja, Alexander Blasin hat nach dem Spiel gesagt, angesprochen auf die Chance von Eggestein, die er mit dem rechten Fuß hatte, wo er sich dann für den Pass entschieden hat. Ja. Die macht er im Training jedes Mal, da hätte er schießen sollen. Und ehrlicherweise war mein erster Gedanke, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Eggestein jeden Schuss im Training macht, weil leider ist das für mich, aber nicht nur auf ihn bezogen, das Problem von St. Pauli. Mhm. Ich finde, in diesem Spiel hat man es wirklich deutlich gesehen, weil bis ins Angriffsdrittel hinein war St. Pauli Wolfsburg meilenweit überlegen. Es war die viel, viel bessere Spielanlage.
Ja.
Und im Angriffsdrittel war es aber schlechter als Wolfsburg, weil da Wolfsburg die besseren Einzelkönner hat, weil dann eben Amura mal hinter die Kette kommt, weil Thomas mal einen Schuss bekommt, weil Kuliarakis sich mal nach vorne mit einschaltet, der eh ein ganz interessantes Spiel hatte, also einen Riesenfehler hat er gemacht, aber ansonsten hat er sehr gut verteidigt, hat auch einmal Eggestein sehr gut abgegrätscht in der 58. Aber das ist eben der Befund bei St. Pauli und der ist halt auch nicht neu. Also die Spielanlage war jetzt schon in manch anderen Spielen gut, aber die Qualität der Chancen war nicht groß genug und dann auch die Art und Weise, wie sie vergeben wurden. Und da hast du jetzt mit Sinani noch jemanden Neuen gesehen, der durfte sein Debüt geben und der hatte auch zwei, drei gute Chancen, hat es auch gut gemacht. Und dann ist man halt bei diesem Klassiker, dass du bei einem Aufsteiger, also gerade bei einem Aufsteiger, dann nicht weißt, wie viel Kritik ist angemessen und wie viel ist vielleicht auch einfach normal.
Aber es ist halt, ich finde es irgendwie immer auch aus einer relativ neutralen Position an total frustrierend, wenn du halt ne so einen Aufsteiger hast, die eigentlich voll gut spielen und Wolfsburg überlegen sind und sich davon halt ohne Strophen können, ne? Weil trotzdem unten drin sitzen.
Ja, und gleichzeitig hast du dann das Problem, also zumindest mir geht das so, dass du dann immer wieder das Gleiche erzählst. Und die Fans wissen das ja auch. Also kein St. Pauli-Fan wird jetzt gerade irgendwie vor Schreck von seinem Fahrrad gefallen sein, weil wir gesagt haben, Chancenverwertung ist nicht gut genug.
Ne. Aber das ist dann halt auch die, also ne, klar, kannst du üben im Training, aber wenn dann irgendwie im Spiel das nicht funktioniert, also wenn Blessin auch sagt, naja, im Training mach dann halt, was soll er denn sonst machen? Also es ist, ja.
Und man muss auch sagen, mit Kami Grabara auch ein guter Torhüter im gegnerischen Tor.
Also das stimmt.
2-3 Mal hat er auch einfach richtig gut pariert, war vielleicht auch der beste Wolfsburger. Kann man wahrscheinlich so stehen lassen.
Ich fand es ganz interessant, dass du sagtest, dass Kulirakis dir positiv eher aufgefallen ist. Mir ist ja tatsächlich eher negativ aufgefallen. Also nicht nur mit einem groben Schnitzer, sondern immer mal wieder unentschlossen, relativ weit weg. Wavro natürlich noch viel schlimmer. Also der hat da wirklich, also der hat einen rabenschwarzen Tag erwischt, hatte ich das Gefühl. Der so weit weg war von den Gegenspielern, auch Fehlpässe sich erlaubt hat.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da deshalb, also ich bin bei beiden ein bisschen positiver als du, weil, also sie haben Schüsse geblockt, sie haben die entscheidenden Tacklings gesetzt, die Gründe, warum die Flanken, die es von St. Pauli gab, zu wenig geführt haben, die hingen beiden mit den beiden zusammen. Wahrscheinlich ist der Vergleichsmaßstab auch da das Problem, weil ich nämlich das, also die 6 mit Özcan und Gerhard und das, was die vorderen 4 dann dazu noch gemacht haben, das fand ich richtig heftig. Und zwar in dem Sinne, dass ich es leider schlecht fand. Also ich möchte einzelne Spieler nicht so deutlich kritisieren, aber was war denn da der Gedanke? Sowohl im Spielaufbau als auch im defensiven Umschalten, im offensiven Umschalten. Wenn die nicht Amura ins Tempo bekommen haben, hatten sie keine Idee.
Ja.
Und Amura und Wind haben dann das noch gemeinsam gemacht. Barco war noch so eingerückt im Ballbesitz. Der hat dann zum Teil zweiten Zehner oder Achter gespielt. Und Fischer hätte dann, glaube ich, rausschieben sollen.
Aber
sie
hat
haben
er nicht.
Trotzdem auf dem 4-1 aufgebaut. Und dann hat das. Und dann haben sie den Ball da aber auch nicht hinbekommen. Und wenn sie den Ball da hatten, dann hat Barco aber halt auch Barco-Sachen gemacht. Das ist kein Achter oder Zehner. Meine Güte, das weiß man doch inzwischen. Also Wolfsburg.
Ja. Ja, ich fand es auch irgendwie, es war einfach ein Weiterzeichen eben von dem, was ihr auch in der letzten Spieltagsbesprechung irgendwie mit auf dem Plan hattet. Irgendwie auch, ne, dass vielleicht auch die Spieler, der Kader nicht unbedingt zur Hasenhütte passen, zu der Idee. Absolut. Ich fand auch, dass eben gegen Werder das total uninspiriert war und das hat sich hier auch wieder gezeigt gegen St. Pauli. Ja, wie du sagst, ne, Amura soll geschickt werden, aber ansonsten.
Und dann funktioniert es immer wieder so in einzelnen Momenten, weil natürlich eine gewisse Qualität da ist, aber ich bin ehrlich gesagt bei Wolfsburg auch nicht mehr bereit, mich einzulassen auf diese. Ja, wenn jetzt Lovro Majer wieder fit ist, dann wird es ganz anders Diskussion, weil das habe ich mir so lange in der letzten Saison angehört, ich will es einfach nicht mehr hören, nein, es wird sich nicht verändern, ihr werdet genau wie Gladbach einfach immer den gleichen Eintopf spielen und der schmeckt, an manchen Tagen schmeckt er gut, aber an vielen Tagen ist er halt auch einfach nur ein ganz normaler Eintopf und ich schaue mir immer lieber andere Spiele an.
Ja. Eine Situation war, hatte ich aber noch irgendwie mit auf dem Zettel nach 22 Minuten, wo sie mal eine ganz schöne Kombi in der, also erst in der eigenen Hälfte hatten im Mittelfeld und dann einen langen Ball eben auf Baku, der dann bis an die Grundlinie gegangen ist, mhm, und dann sind sie wieder in den 16er rein. Das hat wirklich gut ausgesehen. Da haben sie schnell gespielt, kurz gespielt. Das war auch mal was anderes. Aber St. Pauli konnte sie dann stoppen im 16er. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, warum so nicht öfter?
Ja, das sind nämlich auch die Baku-Dinge, die er kann. An die Grundlinie gehen. Schick ihn an die Grundlinie. Und Philipp Breu, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber der hatte auch, den hättest du, glaube ich, defensiv auch mehr fordern können. Und auch Saliakas, das haben wir ja im letzten Spiel von St. Pauli auch gesehen. Hm. Ja, da kannst du schon Dinge ausprobieren, stell ihm Aufgaben. Und dann wird halt auch hin und wieder mal was Positives für dich dabei runterfallen, was ja auch normal ist. Und auch im Zentrum eigentlich. Also ich meine, wir beide haben dieses Spiel im Wordfeed gesehen. Der Kommentator war ganz offensichtlich verliebt in Jackson Irvine.
Ja, das ist ja ganz großartig. Ja.
Aber ich kann dir sagen, Nina, ich sehe ja viele Spiele über das Analyse-Tool. Das ist oft so, gerade bei internationalen Spielern, die suchen sich vorher in ihrer Mappe jemanden raus, den sie dem internationalen Publikum präsentieren wollen. Und ja, dann haben die da jede Familiengeschichte und so weiter zu besprechen. Aber das führt da manchmal zu einem etwas einseitigen Blick. Du hast das Gefühl, dass du so eine Einzelspielerbeobachtung gerade so guckst. Aber da ist halt dabei ein bisschen untergegangen, dass Bukalfa zum Beispiel neben Alvan, fand ich, kein so wahnsinnig gelungenes Spiel gemacht hat, wurde ja dann auch ausgewechselt. Und all das waren aber Dinge, die so mitgelaufen sind und Wolfsburg hat sie nie offengelegt, obwohl das eigentlich ein Anspruch sein müsste.
Ja. Darf ich noch eine Sache zu St. Pauli sagen?
Ja, aber sehr gerne.
Weil das passt auch ein bisschen zu dem, was ihr vorhin zu Kiel gesagt habt. Ich bin bei den beiden noch ein bisschen optimistischer, weil ich finde, wir hatten in den letzten Jahren so teilweise so Aufsteiger, Fürth zum Beispiel, Darmstadt, wo wir auch dieses Thema hatten, dass man irgendwann das Gefühl hatte, man wiederholt sich immer mehr mit dem, was man sagt, und es ist Woche für Woche kommen die Ergebnisse nicht. Und ich hatte aber bei denen dann immer das Gefühl, so spätestens Mitte der Hinrunde haben sich dann auch die Leistungen den Ergebnissen angepasst. Und bei Kiel und St. Pauli habe ich noch das Gefühl, dass sie den Trend noch nicht haben, sondern ich habe wirklich das Gefühl noch, die sind Woche für Woche nah dran, da funktionieren Spielpläne. Und ich würde bei beiden nicht ausschließen, dass dieser Punkt, wo sie den Bock umstoßen, irgendwann noch kommt und dass man dann so, dass man vielleicht in einen guten Lauf reinkommt. Weil bei St. Pauli ist es halt wirklich nur, da müssten ein, zwei Spiele in Folge, musst du einfach mal die Abschlusseffizienz haben. Mhm. Und das sind alles Bundesligaspieler, die können das auch einfach mal haben. Und dann gibt es genug Mannschaften, die ich schwach sehe in der Liga, dass ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht reicht.
Ja.
Ich würde es mir so für die allgemeine Attraktivität eines Spieltags, sage ich mal, wünschen. Weil das tut schon wirklich weh manchmal.
Ja, es ist auch irgendwie unbefriedigend, immer wieder gleiche Dinge über Aufsteiger zu erzählen, egal aus welcher Stadt sie kommen, wie sie heißen und in welchem Stadion sie spielen. Aber du siehst halt einfach das Gap. Aber ich gebe dir recht, also da gibt's wirklich viel Positives. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass viele Teams, die spielerisch gerade hinter den beiden stehen, mehr Punkte haben.
Ja, absolut.
Das ist leider auch ein Fakt. Und wie eben zum Beispiel Wolfsburg auf seine 8 Punkte gekommen ist, ich habe bis auf ein Spiel, müsste ich alle davon gesehen haben. Für mich ist es ein einziger Nebel. Ich müsste jetzt noch meine Aufzeichnung reingucken, um mir das zu erschließen.
Ich dachte, Nebel spielt in Mainz. Entschuldigung.
Den konnte man nicht liegen lassen.
Oh,
Wolfsburg, 8 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Immerhin diese 3 Punkte Vorsprung konnte man halten. Es geht jetzt ins Heimspiel gegen den DFB, gegen den BVB. Fußballmaß wäre DFB. Es geht ins Heimspiel gegen den BVB im DFB-Pokal und dann gegen den FC Augsburg ebenfalls zu Hause. Für St. Pauli wiederum, das jetzt 5 Punkte hat, 3 Punkte Rückstand auf Hoffenheim und Wolfsburg hat, geht es jetzt dann zu RB Leipzig und dann wird man in Hoffenheim spielen. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser Teams und das waren die letzten Spiele, das letzte Spiel, über das wir sprechen wollen. Jetzt wollen wir noch unsere Spieltags-Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Ich bin sehr gespannt, wen ihr ausgewählt habt. Patrick, du hast am längsten schon nichts mehr sagen dürfen, länger zumindest. Wer ist denn dein MVP geworden?
Jamal Musiala. Tor zum 2-0, 3-0 vorbereitet, immer wieder Aktionen kreiert, für Bochum überhaupt nicht zu greifen gewesen. Ja, ich hatte einen Doppeltorschützen aus Augsburg auf dem Zettel, aber Musiala hat das heute dann doch deutlich übertrumpft.
Mhm. Nina, wen hast du?
In Caps Lock direkt mit Abpfiff des Spiels in mein Dokument gehämmert. Romano Schmid. Also, was der abreißt für Werder, die Punkte festgehalten oder den Punkt halt festgehalten, in der 90. Minute den Ausgleichstreffer noch gemacht. Großartig.
Das ist lustig, weil, obwohl du das ja sogar auch schon gespoilert hast bei uns in der Chatgruppe, ja, da stand noch ein Wort mit dabei, das vielleicht blasphemisch war.
Ja, Romano fucking Schmid, Alter, ey. Ja.
Ach so, stimmt, das Fußballgott stand gar nicht mit dabei. Da war es ja gar nicht blasphemisch.
Nee.
Da stand es bei mir im Kopf mit dabei. Bei mir
Fußballgott können wir auch mit reinpacken.
Ja, genau. Fall.
Aber das wirklich, das habe ich ja auch durch meine Wohnung gebrüllt, weil ich echt gedacht habe, Halleluja. Wie gesagt, der spielt sowieso ja schon auch, letzte Saison war der auch schon super und jetzt die Saison spielt er wieder so eine tolle Saison und ach ja, nee, war einfach fantastisch.
War es wirklich, ja. Trotzdem hatte ich ihn auch in meiner MVP-Auswahl, wie doof eigentlich. Aber dann nehme ich natürlich jetzt den easy Pick. Alexis Claude Maurice muss genannt werden mit seinen 2 Treffern gegen den BVB. Der muss hier bei diesem Award noch vorkommen. Eindeutig einer der MVPs dieses Spieltags. Patrick, wer ist dein Unsung Hero geworden? Romano Schmid wahrscheinlich.
Ha, der wurde jetzt genug besungen, glaube ich. Nein. Ja. Ich hatte hier erst Jakic stehen, aber den habe ich vorhin kurz besungen. Deswegen gehe ich jetzt noch eine Spur ans Sanger. Kann man das steigern? Ich glaube nicht. und zwar mit Stanley Nsoki, den ich grundsätzlich sehr gerne mag in Hoffenheim, der aber immer wieder Probleme hat mit leichten Fehlern, auch keinen guten Saisonstart hatte und sich jetzt in den letzten Wochen reingekämpft hat. Gute Euroleague-Spiele und heute finde ich auch ein echt gutes Spiel. Da hat er auch wieder einen Schnitzer drin. Mitte der zweiten Halbzeit, aber dann auch mit der rettenden Grätsche gegen Conte, kurz vor Schluss, da nochmals 1-0 verhindert, fand ich sehr, sehr gut heute.
Sehr gute Wahl, Stanley Nsoki. Wen hast du, Nina?
Ich bin ehrlich, ich habe mich ein bisschen schwer getan irgendwie an diesem Spieltag. Ich habe so einen Blick, aber das fühlt sich irgendwie komisch an, den jetzt als Unsung Hero zu nehmen. Das ist ein Bochumer. Felix Pastlak fand ich auf links eigentlich echt ganz gut, trotz seiner frühen gelben Karte. Ist er halt ausgewechselt worden so. Den fand ich schon ganz gut, aber ich glaube wirklich, dass ich mit Phil Hades gehen würde von Kiel, weil der wirklich nochmal richtig gut Schwung mit reingebracht hat, einen tollen Kopfball gegeben hat. Der hat mir gut gefallen und den, finde ich, kann man noch ein bisschen mehr besingen. Auch wenn wir es schon mal gemacht haben, also es ist nicht ganz so die richtige Kategorie. Aber ich finde, doch, der kann schon noch mal. Vor allen Dingen, war das sein erstes Bundesligaspiel?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja, genau. Und die Kategorie soll auch nicht so werden, dass man nicht vorher über den Spieler gesprochen haben darf in der Sendung. Das würde nämlich den Rest der Sendung schlechter machen. Deswegen, das ist schon in Ordnung. So, dann habe ich ein paar Honorable Mentions. Also Romano Schmid haben wir schon abgefeiert. Felix Agu habe ich vorhin auch schon angesprochen. Okay. Kevin Schlotterbeck haben wir auch schon genannt. Ich glaube, die alle qualifizieren sich auch noch in dieser Kategorie. Und ich möchte aber, glaube ich, mit einer etwas überraschenderen Wahl dann hier den Spieltag beschließen. Ich nominiere Christopher Trimmel. Weil ich fand, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht und wir haben vorhin beim SC Freiburg eine Diskussion geführt über Gregoritsch und Höhler, die ich vor der Saison und eigentlich auch noch nach ein paar Spieltagen auch über Christopher Trimmel geführt hätte. Welchen Platz hat der eigentlich noch in diesem Union? Kann der da noch mithalten? Und ich fand, in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat man wieder gesehen, ey, der kann auch sehr gut mithalten, der hat immer noch seinen Wert und das, obwohl er auch hin und wieder mal überlaufen wird und ganz schön zu tun hatte und schwer zu arbeiten hatte.
Ja.
Aber mein Unsung Hero, ich finde, hat ein gutes Spiel gemacht.
Vor allen Dingen fand ich auch richtig gut, wie er dann nach dem Spiel auch im Interview reagiert hat auf eben die Situation, wo dann das 2-1 oder was es war, dann doch nicht gezählt hat, weil er das ganz, 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 ganz knapp aufgelöst hat, das aufgehoben hat, das Abseits. Gott, jetzt verzeihe ich mich, das war so lange her schon wieder.
Er stand knapp drin, genau.
Ja, genau so irgendwie. fand ich richtig gut, wie er sich da eben verhalten hat und gesagt hat, ja, ist dann halt so, Abseits ist Abseits. Dann ist es so und hat sich nicht irgendwie weiter aufgeregt oder irgendwas. Aber bei Trimmel finde ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich da zu sehr irgendwie, weil meine Tante, die ist riesengroßer Union-Fan und hört nicht auf, von Trimmel zu schwärmen. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt als Unsung Hero hätte kategorisiert, weil ich finde, der wird schon immer wieder noch gelobt.
Das stimmt. Aber an diesem Spieltag und wir haben in Discord auch nicht über ihn gesprochen. Deswegen,
ja, das stimmt.
Ja, Union-Fans, für die ist ja jeder ein Fußballgott.
Ja,
also dann kann ich ja nie in Union, aber dann kann ich ja ehrlich gesagt aus Sicht der Fanlager kann man hier dann nie jemanden nennen. Man musste mit Trimmel, dem dritten Busfahrer irgendwie ums Eck kommen. Da hat Union auch einen tollen. Grüße.
Ja. Aber Trimmel ist stark, ja.
Ja, so, dann kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Patrick, was hat es bei dir geschafft?
Ich habe es in der Gruppe schon gespoilert. In so 10 Minuten vor Ende gibt es einen Lauf von Maxi Bayer auf dem rechten Flügel bei Dortmund. Und Kevin Schlotterbeck möchte hinterher und möchte das taktische Foul ziehen und springt ihm hinterher, so wie ein Safety im Football, wenn der Wide Receiver auf dem Weg zum Touchdown ist, so in letzter Verzweiflung. Und sein Arm streckt sich aus und greift einen Mühe zu kurz und Maxi Bayer wird danach von Joveleo abgeräumt. Also hat Bayer dann auch nicht viel gebracht, aber dieses Standbild, wie Schlotterbeck hinterher springt und zu kurz greift, war sehr schön.
Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes taktisches Foul. Und ich habe da noch drüber nachgedacht, es gibt ja Foul-Arten, bei denen der Versuch strafbar ist, nämlich beim Beinstellen zum Beispiel, wird ehrlicherweise sehr, sehr selten auch so gepfiffen, aber da ist rein theoretisch der Versuch schon strafbar. Aber das taktische Foul ist ja wirklich interessant, weil jeder hat gesehen, er hat ein taktisches Foul versucht. Aber ein taktisches Foul kann per se ja nur wirksam geworden sein, wenn es auch einen taktischen Einfluss hatte. Und das hat es ja nicht, man hat ihn ja nicht erreicht. Dementsprechend gibt es ja auch gar keine Möglichkeit. Also jeder weiß, was er wollte und alle haben sich gedacht, ja gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir tun einfach so, als hätten wir das nicht wahrgenommen. Fand ich irgendwie, ja, war ein schöner Moment.
Ja.
Nina, ja, was hast du?
Ich habe da so ein paar Sachen zur Auswahl. Duxchs Ausgleich, das erste Heimtor für Werder seit Mai, der Männer zumindest. Mhm. Das Nebelhorn mal wieder bemüht. Ehrlich gesagt habe ich auch kurz überlegt, das Interview mit Juliane Wirtz mit reinzunehmen, wo sich mir wirklich irgendwie die Zehennägel hochgezogen haben. Sie super sympathisch, aber wie sie halt wirklich als Schwester von Florian Wirtz erstmal vorgestellt worden ist. Nicht etwa als Werder-Spielerin und auch nur nach ihrem Bruder gefragt worden ist, gefühlt. Bochum und Bayern-Fans, die zusammen Bochum singen, fand ich auch ganz stark. Aber meine Wahl fällt dann, glaube ich, doch auf die St. Pauli-Fans, die auf der Haupttribüne eben direkt unter der Kamera Konfetti schmeißen und die Banner hochhalten in Support of queer people, I guess. Fand ich ganz, ganz toll. Ich meine, kennt man ja von St. Pauli und gehört ja auch zu der Marke dazu und so. Aber dass das eben nicht nur irgendwie also, dass es überall auf den Rängen halt zu sehen ist und noch dieses Banner. Und fand ich irgendwie süß.
Ja, sehr schön. Dann, welchen Moment nehme ich? Ich entscheide mich jetzt mal bewusst gegen alle schönen Tore und so weiter, die an diesem Spieltag gefallen sind, weil die schaffen es oft in die Momente. Ich nehme den Schlusspfiff in Augsburg. Und zwar deshalb, weil das waren 9 Minuten Nachspielzeit. Und jeder weiß, was man sich denkt als emotional involvierter Fußballfan, wenn quasi so viele Minuten angezeigt werden. Es waren, glaube ich, 7 angezeigt und 9 wurden es dann insgesamt, weil es ja noch die gelb-rote Karte gab in der Nachspielzeit. Und trotzdem war Augsburg so souverän bis zuletzt, dass es eigentlich relativ klar war, Jes Torup hätte irgendwie schon 3 Minuten früher abgepfiffen. Aber irgendwie ist dieses, wenn dann der Spieltag auch vorbei ist, also es war ja das letzte der 15:30 Spiele und ich hatte diesmal aus verschiedenen Gründen, habe ich erst dann später begonnen, alle Spiele im Real Life zu gucken und habe zum ersten Mal seit Ewigkeit mal wieder mir die Konferenz angucken können und habe dann eben quasi den Schluss der Konferenz gesehen und dann ist quasi dieser Block der 15:30 Spiele vorbei und das war irgendwie, dieser Schlusspfiff kam und Jubel in Augsburg. Patrick Wasserzieher hat sofort gesagt, so, wir geben jetzt ab. Die weiteren Stimmen hören Sie gleich bei Alle Spiele, Alle Tore. Wir haben nämlich keine Zeit mehr, weil es war hier ewig weit drüber. Aber das war irgendwie so, ja, war ein besonderer Moment an diesem Spieltag. Und ich glaube, alle im Stadion haben das ähnlich gesehen, zumindest alle, die es mit dem FCA halten. Und dann war natürlich mein Moment des Spieltags, eigentlich mit euch hier zu sprechen. Es war wirklich eine genauso schöne Sendung, wie es sich schon das ganze Wochenende in der gemeinsamen Chatgruppe angedeutet hat. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Es hat wirklich große Freude gemacht. Herzlichen Dank an Patrick Röttele vom Sportcast Freiburg. Danke dir, lieber Patrick, dass du so viele Spiele für uns geguckt hast.
Die Freude war meinerseits. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Aber wirklich. Und herzlichen Dank an Nina Potzel. Du weißt, nicht nur Friend of the Show, sondern auch schon oft genug Host of the Show. Hört alle den Frauenfußball-Podcast. Danke dir, liebe Nina. Es war wie immer eine ganz große Freude mit dir.
Ja, fand ich auch richtig, richtig schön. Hat super Spaß gemacht in der Runde und auch bei den Spielen, die ich nicht geguckt habe zum Beispiel. Da hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Also danke euch dafür.
Ja, und ich habe wieder genau gemerkt, ihr habt es nicht immer gezeigt, aber ihr habt schon wieder mehr gesehen, als ihr eigentlich hättet sehen müssen. Da gab es sehr wissendes Nicken bei den Spielen des in Anführungszeichen anderen. Also vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch, und zwar der Springerstiefel-Podcast. Da geht's unter anderem um den Rechtsruck in Ostdeutschland. Da gibt's eine zweite Staffel. Kurioserweise habe ich die erste Staffel noch gar nicht gehört, weil ich immer nicht...
Die ist so toll.
Ja, ich weiß, genau. Deswegen, ich habe schon alles runtergeladen und so weiter, dass ich es irgendwann mal höre. Ich war noch nicht in the mood dafür. Ich habe aber die zweite Staffel schon gehört. Ich kann es jetzt nicht erklären, es ist jetzt einfach so, und sie ist aber genauso gut, wie die erste Staffel sein soll, die mir eben schon so empfohlen wurde. Ich fand es sehr interessant, weil mir auch nicht so ganz klar war, welche Rolle auch Corona gespielt haben könnte beim Abrutschen mancher Jugendlicher in die rechte Szene. Und ich glaube, auch wenn es wirklich kein Gute-Laune-Thema ist, sollte man sich das mal anhören. Also hört euch den Springerstiefel-Podcast an und hört euch dann natürlich danach auch gerne weitere Formate des Rasenfunks an. Auf rasenfunk.de findet ihr alle davon, und ihr habt ja gehört, wann es weitergeht. Dienstag Mittag und Dienstagabend gibt es die nächsten Sendungen. Und wenn ihr wollt, dann unterstützt uns auch sehr gerne. rasenfunk.de/supportersclub ist die Adresse eurer Wahl. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Feedback auf allen Kanälen. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.